Guten Morgen, meine Damen und Herren. Hier ist der Stahlberg Doppelpass aus München. Genauer gesagt vom Flughafen aus dem Airport Hilton. Wir freuen uns sehr auf Sie, auf die Sendung. Denn es ist vielleicht eine besondere. Denn es gab jetzt eine Personalie beim FC Bayern. Es herrscht jetzt Klarheit. Thomas Müller wird am Ende der Saison plus 15 Tage beim FC Bayern nach 25 Jahren kein Spieler mehr sein. Nach dem Müller aus ist man bei Bayern um Harmonie bemüht. Das hat natürlich ein weltweites Echo hervorgerufen in der Presse, dieses Ende dieser großartigen Karriere. Und jetzt könnte Thomas Müller aber doch noch mal sportlich richtig wichtig werden. Denn mit Jamal Musiala ist ein wichtiger Spieler verletzt, am Freitag vom Platz gehumpelt und am Tag danach stand fest, es wird in dieser regulären Bundesliga-Saison und Champions-League-Saison nichts mehr werden für Jamal Musiala. Nach dem Musiala aus wackeln die Ziele des FC Bayern. Reicht dann die sportliche Qualität im Kader noch, um die großen Ziele zu erreichen, Bundesliga und Champions League? Wir freuen uns sehr, dass er uns gestern Abend zugesagt hat für diese Sendung. Hier ist der Sportvorstand des FC Bayern, mit dem wir alles klären, Max Eberl. Hallo! Max Eberl, empfangen von unserem Publikum und musikalisch begleitet von Ayo, von Adel und Band. Max, grüße dich. So, wir machen hier so ein... So, wunderbar.
Warst du so lange nicht mehr da?
Ja, genau. Ja, schön, dass das geklappt hat. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Freuen uns sehr, dass du heute hier bei uns bist. Was ist dir nach den Nachrichten der Woche besonders wichtig jetzt? Was möchtest du klarstellen? Was möchtest du mitteilen?
Naja, wir haben ja gestern was bekannt gegeben. Thomas hat es bekannt gegeben. Wir als Club haben es bekannt gegeben, gemeinsam. Ja. Und dann habt ihr mich gefragt, ob ich nicht heute kommen möchte. Und ich habe mir gedacht, es ist immer besser, eben mit einem zu reden, als über einen zu reden. Und deswegen habe ich die Einladung angenommen und bin da.
Wir freuen uns sehr drüber und sind sehr gespannt, was du uns und unseren Zuschauern sagen kannst an Hintergründen zu dieser sicherlich schwierigen Entscheidung für dich, für den Verein und für die Fans natürlich traurigen Nachricht, dass Thomas Müllers Karriere als Spieler beim FC Bayern zu Ende geht nach der Club-WM. Diese 15 Tage habt ihr ja noch drangehängt an den Vertrag. Ich will dir und Ihnen mal zeigen, wer heute alles mitdiskutiert, und das ist eine wirklich hochkarätige Runde. Ich freue mich sehr über die Trainerlegende Felix Magath. Hallo. Dann haben wir den Content-Creator Jonas Bäumler, besser bekannt als Dimi. Grüße dich. Sportchef Bild Süd ist hier, Jörg Althoff. Grüß dich, Jörg. Guten Morgen. Freue mich über meinen lieben Kollegen Florian Schmidt-Sommerfeld.
Guten Morgen.
Kurz Schmiso. Und natürlich über unseren Doppelpass-Experten Stefan Effenberg. Guten Und natürlich geht die Frage der Woche heute auch um Thomas Müller und den Umgang des FC Bayern mit ihm. Und sie stellt, wie immer, Ruth Hofmann. Grüß dich, Ruth. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Schönen guten Morgen. Hallo zusammen. Ja klar, auch in der Frage der Woche geht es um Thomas Müller. Im Sommer endet dann also die Ära dieser absoluten Vereinsikone, eines Ausnahmespielers, der ja seit dem 10. Lebensjahr in München ist, 17 Jahre schon in der Profimannschaft, also das ist ganz außergewöhnlich. Aber über dieses Ende lässt sich jetzt diskutieren, das werden wir auch tun. Im Doppelpass, er selbst wollte ja gerne noch ein Jahr dranhängen. Im Januar hat Max Eberl auch noch sehr zuversichtlich geklungen, dass diese Vertragsgespräche kurz ausfallen werden. Dann hat sich Uli Hoeneß eingeschaltet, der ihm eher ein Vertragsende nahegelegt hat. Also ein bisschen hin und her öffentlich, Uneinigkeit in der Führung, und am Ende wurde, so sieht es aus, Thomas Müller vor vollendete Tatsachen gestellt und es gab eben keinen neuen Vertrag. Und demnach unsere Frage der Woche: Wie bewerten Sie das Vorgehen des FC Bayern rund um Thomas Müller? Sagen Sie, das ist stillos und unwürdig, oder sagen Sie, es ist absolut nachvollziehbar, gerade sportlich und wirtschaftlich alles richtig gemacht? Also, wir sind gespannt auf Ihre Meinungen. Dankeschön.
Also gerne anrufen. Was glaubst du, Max, wie das Meinungsbild da ausfällt?
Es wird wahrscheinlich relativ eindeutig ausfallen, aber deswegen bin ich ja da, um ein paar Dinge einzuordnen. Und am langen Ende kann man muss man, sollte man es mir abnehmen, dass es mir genauso schwer gefallen ist wie vielen anderen Menschen. Jetzt bin ich der, der die Entscheidung mit den Kollegen zusammen gefällt hat, dieses Schicksal im Grunde gewählt zu haben. Aber ich bin da, um ein paar Dinge zu erklären. Aber das Ergebnis wird jetzt wenig überraschend nicht so gut ausfallen.
Du kannst es aber beeinflussen natürlich im Laufe der Sendung. Werden wir sehen. Wir schauen auf Thomas Müller, eine außergewöhnliche Karriere und eine schwierige Entscheidung.
Die Zukunft des FC Bayern dreht sich bald ohne Thomas Müller. Dabei schien die Vertragsverlängerung nur eine Formsache zu sein.
Der braucht ja nicht großartig verhandeln. Wenn er sagt, er hat Lust weiterzumachen, ja, dann werden wir uns tief in die Augen schauen uns den Kader an und damit's weitergehen.
So kann man sich irren. Der Thomas wollte, aber es ging trotzdem nicht weiter. Bayern bot ihm nämlich keinen neuen Vertrag an. Auch wenn dies nicht meinen persönlichen Wünschen entsprach. Eine Karriere ist offensichtlich kein Wunschkonzert, nicht mal die von Thomas Müller. Seine Verdienste kann man gar nicht alle aufzählen. Er ist die größte Identifikationsfigur der Bayern seit Franz Beckenbauer. Aber für einen neuen Vertrag angeblich nicht mehr gut genug oder zu teuer. In den letzten Wochen haben die Bayern sehr viele teure Verträge abgeschlossen. Und selbst mit Ulreich, Dyer und Sané will man jetzt verlängern. Da stellt sich die Frage: Warum spart Bayern ausgerechnet Thomas Müller ein?
Ja, warum ausgerechnet Thomas?
Genau, also es hat nichts Finanzielles zu tun, das muss man ganz ehrlich so sagen. Und auch sportlich ist nicht das alles Entscheidende. Wir haben mit Thomas gesprochen, wenn ich das ein bisschen erklären darf und ausführen darf, ich glaube, dafür bin ich da. Wir haben im November zusammengesessen, zum ersten Mal mit Michael Kögel, seinem Berater, nachdem wir mit fast quasi allen Beratern gesprochen hatten, wo Verträge ausgelaufen sind, wo wir Verträge verlängern wollten. Und haben ganz offen mit Wigger gesprochen, haben ihm gesagt, hör zu, im November ist es alles offen. Gespräche, dann hat Wigger aber direkt gesagt, hör zu, lass uns im März, April nochmal hinsetzen, dann weiß auch Thomas, was er will. Dann habe ich im Januar diese Äußerung getätigt und um die baut sich ja sehr viel auf, auch berechtigt. Und ich muss sagen, da war ich vielleicht nicht so schlau, das zu sagen, aber in dem Moment war ich auch nicht schlau, weil ich einfach auch emotional war, weil auch ich eine Bundesliga, ein FC Bayern ohne Thomas Müller mir gar nicht vorstellen konnte zu dem Zeitpunkt. Und dann ist das passiert, was im Sport halt leider passiert. Also wir haben Einsatzzeiten vom Thomas gehabt, ich glaube, ihr habt es nachher auch da, die in der Hinrunde noch relativ umfangreich waren, die dann aber seit Januar rapide abgegangen sind ins Negative. Also kaum mehr Einsätze hatte, weniger Einsätze hatte.
Dann 200 Minuten grob 200 Minuten roundabout in diesem Kalenderjahr. Ja.
Bis heute, genau. Und dann haben wir uns halt in der sportlichen Leitung Gedanken gemacht. Mit Christoph Freund zusammen, mit Vincent Kompany. Wie soll der Kader für die Zukunft aussehen? Wie gehen wir mit Spielern um, wo wir Verträge verlängern wollen? Klappt das nicht? Und Thomas Müller war ein ganz großes Thema. Einfach aus der Legende heraus, die er ist beim FC Bayern. Und die Gedanken haben wir uns intensivst gemacht. Wir haben dann irgendwann für uns in der sportlichen Leitung eine Entscheidung gefällt, wo wir gesagt haben, okay, wir würden den Vertrag nicht verlängern wollen. Haben das dann mit dem Vorstand abgestimmt, Michael Diederich, Jan-Christian Dresen, haben zusammen diskutiert, weil das natürlich kein gewöhnlicher Spieler, Thomas Müller. Das ist eine Legende. Wir werden nachher noch berechtigterweise sein ganzes Lebenswerk beschreiben. Dementsprechend wussten wir, wie kompliziert die Entscheidung ist und jeder, das bitte ich einfach auch zu verstehen, bei allem, dass ich eine Entscheidung zu fällen hatte oder wir eine Entscheidung zu fällen hatten, ist mir das emotional extrem nahe gegangen, weil man natürlich am langen Ende entscheidet man was. Und bei so einer Legende, das tut schon weh, auch mir persönlich als Max Eberl. Das möchte ich auch an der Stelle mal gesagt haben, auch wenn ich immer so rüberkomme, Entscheidungen sind zu fällen, aber trotzdem tut es eben weh.
Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, du darfst.
Ja. Danke.
Entschuldigung, ich dachte, du wärst
das dran. Hast du mir gestern zugesagt, wenn ich komme, darf ich reden, ohne dass ich Leute langweilen möchte.
Ja, okay.
Wir haben natürlich dann mit dem Aufsichtsrat gesprochen, also mit Herrn Heiner gesprochen, mit Karl-Heinz Rummenigge gesprochen, mit Uli Hoeneß gesprochen, haben denen das mitgeteilt und es herrscht Einhelligkeit in dieser Personalie. Deswegen, wenn man drumherum sagt, der Club ist hier nicht einig, doch wir waren uns sehr, sehr einig. Und als dann diese Entscheidung gefallen war, haben wir uns mit Thomas hingesetzt und die Entscheidung ist am langen Ende, was die Zukunft des FC Bayern betrifft. Das ist das, was über uns steht, das ist das, was wir zu entscheiden haben. Und wenn wir jetzt eben unsere Kaderplanung, unsere Kaderstruktur in der Zukunft anschauen, wenn wir jetzt diese Spielzeiten angesehen haben, die wir gerade haben, in Zukunft, was wir vorhaben, das kann ich in der Runde natürlich jetzt nicht alles sagen, was unsere Planungen, das tut mir leid, aber was wir im Sommer alles auch umsetzen und realisieren wollen, und wenn man dieses Gesamtbild hat, dann sind wir zu der Entscheidung gekommen, wo ich weiß, dass wir dafür keinen Applaus ernten. Das ist mir bewusst. Und gerade mit meiner Aussage im Januar, ist die Entscheidung ja nochmal anders zu bewerten, weil ich natürlich nochmal mehr darüber nachgedacht habe, ob wir es wirklich so tun.
Weil du diese Aussage jetzt nochmal angesprochen hast und wir nur Ausschnitte gesehen haben in dem Beitrag gerade, wollen wir uns das nochmal anhören, weil das war für alle, die das gesehen haben, eigentlich schon, das Ding ist durch, Thomas Müller macht weiter beim FC Bayern. Wir hören es uns an und dann will ich auch die Runde natürlich mit reinnehmen.
Thomas hat eine extreme Wichtigkeit, weil der hat alles erlebt mit diesem Club. Er weiß, wie dieser Club funktioniert, von A bis Z. Und dementsprechend ist es eine extreme Hilfe für uns alle, wenn wir so eine Figur neben Manuel Neuer in unseren Reihen haben. Und mit Thomas, das wird wahrscheinlich das kürzeste Gespräch werden. Wir haben mit ihm schon gesprochen, haben uns dann eben im Grunde auf die Zukunft vertagt. Und da wird es einfach in die Augen schauen sein und sagen, hey, hast du noch Bock? Willst du kommen? Welche Rolle haben wir? Und dann geht's weiter. Das ist wirklich wahrscheinlich ein Gespräch, was inhaltlich über diesen Punkt sehr, sehr kurz sein wird. Aber wir haben uns beide vereinbart. Und das ist für Thomas ja auch... Der braucht ja nicht großartig verhandeln. Wenn er sagt, er hat Lust weiterzumachen, ja, dann werden wir uns tief in die Augen schauen uns den Kader an und dann wird es weitergehen. Und wenn er sagt, vielleicht ich habe keine Lust mehr, okay, dann wird es auch für uns weitergehen. Und dann müssen wir gucken, ob Thomas irgendwie anderweitig einfangen können, der sonst helfen kann. Aber das ist wirklich ein Gespräch, was noch weit weg ist.
Was ist passiert seitdem, Stefan, deiner Meinung nach?
Was ist passiert? Ich glaube, also ich hätte ihn natürlich und logischerweise gerne noch ein weiteres Jahr bei Bayern München im Trikot gesehen. Ich glaube, so wie jeder Fußballromantiker, Fußballfan, ist er nicht nur verbunden mit dem FC Bayern, ich finde, sondern auch für Deutschland. Ich glaube, das ist der einzige Spieler, der auch in Dortmund geliebt wird. Ich glaube, ganz Deutschland liebt Thomas Müller. Fakt und die Wahrheit ist aber auch, irgendwann ist eine Karriere zu Ende. Und der Moment, und ich habe ihn ja selbst erlebt, ist jetzt nicht einfach, tut auch vielleicht ein Stück weit weh. Ich glaube, Max hat das ganz gut erklärt. Man hat sich zusammengesetzt, der Verein hat jetzt eine Entscheidung getroffen. Das, was Thomas Müller in seinem Statement ja abgibt, kommt ein bisschen anders rüber. Also er war sehr wohl bereit, nochmal weiter für den FC Bayern zu spielen.
Er wollte.
Oder er wollte, genau. Aber die Situation ist jetzt so, wie sie ist. Und damit muss er umgehen. Also sein Lebenswerk fängt ja eigentlich nach der Karriere erst an. Das war ja das sportliche Lebenswerk, was er geschaffen hat für sich, für den FC Bayern. Und das muss man honorieren und auch hoch anerkennen. Aber man muss auch anerkennen, wenn der Verein oder ein Verein sich entscheidet, auch bei dem größten Spieler der Welt, die Karriere ist beendet bei Franz Beckenbauer. Wir können uns erinnern, der ist nach New York gegangen, gab es auch ein bisschen Probleme. Geht das ja trotzdem weiter. Also es tut weh, der Moment tut immer weh bei solchen Fußballgrößen, aber man muss ihn auch akzeptieren.
Jörg, nun weiß ich, und wir lesen es ja jeden Tag in der Bild-Zeitung, seit Januar, seit dieser Aussage bis jetzt ist viel passiert. Ihr habt immer über Wasserstandsmeldungen da berichtet, immer wieder Neuigkeiten gehabt. Ist Thomas Müller in dieses Gespräch jetzt gegangen, eurer Information nach, mit dem Stand von Januar? Eigentlich ist das Akmade Wiesen, wie man es da sagt, in
naja,
Bayern.
Das hörte sich im Januar schon so an, als wenn Thomas Müller es alleine entscheiden kann. Er sagt, er will weitermachen und dann macht der FC Bayern mit ihm weiter. So muss man die Aussagen ja interpretieren. Mich interessiert in dem Zusammenhang, ab welchem Zeitpunkt wart ihr euch denn wirklich einig, dass ihr den Vertrag nicht verlängern wollt?
Wir haben das Gespräch mit Thomas im März, jetzt muss ich überlegen, was haben wir Anfang April, Mitte März geführt. Das erste Gespräch, das Gespräch, wo wir es quasi mitgeteilt haben. Und unmittelbar davor, also Anfang März, haben wir für uns dann die finalen Entscheidungen getroffen. In der Kaderplanung, in der Struktur, was wir machen wollen, in den Ideen, die wir haben, das haben wir dann quasi mit dem Vorstand, mit dem Aufsichtsrat besprochen. Nur so geht's ja, wenn wir Ideen haben und das aber unrealistisch ist, dann wird's nicht weitergehen, die Idee. Und als das quasi dann abgesegnet war, dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir jetzt die Entscheidungen auch mitteilen. Und das haben wir dann getan.
Was mich in dem Zusammenhang ein bisschen überrascht ist, als ich erfahren habe, dass du heute zu Gast bist, was ich sehr, sehr respektabel finde und sehr gut finde, habe ich in meinem persönlichen Sportbildarchiv nochmal gekramt.
Jetzt kommt der Werbeblock.
Genau, jetzt kommt der Werbeblock.
Aber im Kicker stehen auch gute Sachen.
Ja, ja, und
bei Sport1.de.
Mag sein. Aber da hast du, ohne dass ich sie jetzt nochmal vorlesen will, die Aussage, aber da hast du sie quasi nochmal wiederholt. Ich habe bereits gesagt, das Gespräch mit Thomas Müller wird das kürzeste von allen sein. Das war am 5. März. Das heißt also, das muss ja dann relativ zeitnah gewesen sein. Vor allen Dingen war diese Aussage nach Uli Hoeneß Vorpreschen bei der Premiere der Thomas-Müller-Doku, wo er gesagt hatte, ja, ein Bankplatz ist seiner Karriere nicht würdig und ihm quasi das Karriereende oder beziehungsweise das Ende bei Bayern nahegelegt hatte. Wie ist das denn zu erklären?
Gut, ich habe gesagt, das ist das kürzeste Gespräch. Jetzt kann man über die Länge diskutieren. Ich habe natürlich das aufgenommen, was ich im Januar gesagt habe, ohne den Inhalt dann danach explizit nochmal zu erwähnen, weil ich schon wusste, dass es eben auch in eine andere Richtung gehen kann. Mhm. Und das ist halt am langen Ende, kann man sagen, ich habe einen Fehler gemacht im Januar, dass ich so euphorisch zu dem Zeitpunkt gedacht habe, hey, natürlich. Und wenn man dann eben die Ratio irgendwann einschaltet und den Kaderplan betreibt und Kaderstruktur eben bespricht, dann ist man halt zu dem Entscheid gekommen. Ich habe auch gesagt, dass es ein Fehler war. Natürlich habe ich gesagt, wir wollen den Kader anschauen, wir schauen uns tief in die Augen. Und am langen Ende haben wir dann so entschieden. Und das ist ja auch okay. Und ich verstehe auch übrigens, dass Thomas mit dem Gefühl in das Gespräch gegangen ist und dass er danach enttäuscht war. Ich habe totales Verständnis dafür. Und ich habe Thomas auch, ich habe mein Gespräch begonnen, indem ich gesagt habe, Thomas, ich habe jetzt 3 Tage echt beschissen geschlafen. Weil mich das wirklich drückt und weil ich weiß, was ich gesagt habe und weil ich natürlich wusste, was ich ihm gleich mitteilen werde. Und deswegen, das war nicht schön, aber am langen Ende muss man eben auch dann Entscheidungen treffen. Man muss vielleicht auch eine Aussage revidieren, die ich vielleicht Monate vorher getroffen habe, im Zuge des FC Bayern.
Aber ich habe trotzdem da noch mal eine Frage.
Ich auch.
Ich stelle, ja, gerne, ja, aber
nee, bitte,
wir müssen so ein bisschen...
Du bist der Gastgeber.
Danke, bitte, dass du das bitte auch so siehst. Nein, also ich stelle mir das zusammen... Leben, Zusammenarbeiten beim FC Bayern so vor, dass der Sportvorstand durchaus regelmäßig mit den Spielern Kontakt hat. Also das klingt jetzt für mich so, im Januar habe ich das gesagt und dann haben wir bis März praktisch mit Thomas Müller keinen Satz mehr gewechselt. Das würde mich jetzt überraschen. Müsste man so einen Spieler nicht, sag mal, mitnehmen in die, auf den Weg, mitnehmen in die Entscheidung, das gemeinsam überlegen. Also das wäre meine Vorstellung. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden.
Wir haben mit Thomas gesprochen, aber nicht mehr über den Vertrag. Natürlich habe ich in Wochen auch mit Thomas geredet, aber nicht mehr tatsächlich über die Entscheidung. Mhm. Wir haben uns lange Gedanken gemacht, wie wir diesen Fall Thomas Müller bearbeiten. Und wir haben uns am langen Ende dazu entschieden, zu sagen, okay, wir konfrontieren ihn damit. Ich wollte ihn nicht fragen... Das war dann ein Entscheid, den wir getroffen. Ich wollte nicht fragen, was möchtest du machen? Mhm. Und er sagt mir dann, was zu erwarten war, ich mache weiter. Und ich sage ihm dann, aber sorry. Und deswegen haben wir eine Entscheidung mitgeteilt. Das ist auch nicht schön, das macht keinen Spaß. Aber das war unsere Herangehensweise.
Felix,
ja.
Ewig dabei, alles erlebt, als Spieler, als Trainer. Wie bewertest du das, was Max jetzt hier uns sagt und was wir jetzt langsam lernen über diese Trennung?
Na gut, was er jetzt sagt, legt halt den Schluss nahe, dass man im Grunde überzeugt war, das ist kein Thema, sondern das, ich will nicht sagen, machen wir mit links, sondern das ist eigentlich kein Thema, das ist klar, wird verlängert. Wenn man halt, das wird man immer wieder haben, solche Situationen halt von vornherein im Grunde eingeordnet hat und glaubt, das geht nicht anders, wird man halt manchmal überrascht. Und ich meine, das Thema hat mit der Struktur des Sport- oder des Geschäftsfußball zu tun, denn der Hype um die Spieler wird ja immer größer. Das war halt schon früher so, gab es ja auch Stars wie Beckenbauer, aber die Bedeutung der Spieler ist ja durch die Medien noch viel größer geworden und deswegen auch die Macht der Spieler. Und deswegen eine Entscheidung jetzt, gerade ein Spieler wie Thomas Müller, ist ja keine Entscheidung, die jetzt er treffen kann, also glaube ich nicht. Das ist eine Entscheidung, die der Verein insgesamt treffen muss. Das heißt also, alle, die da Verantwortung haben, müssen dieses Thema sich annehmen und dann eine Entscheidung treffen. Eine sachliche Entscheidung ist, glaube ich, richtig, dass man sagt, Thomas Müller, ja, hat so viel Verdienste, streitet ja keiner ab, das wissen wir ja alle. Ne? Ja. Und da hat er eben auch eine Bedeutung, die eben größer ist als eines normalen Spielers.
Aber ist das eine richtige Entscheidung jetzt von Max, respektive dem FC Bayern, das so zu machen oder
nicht, gut, aus deiner Sicht? Er erklärt das ja auch mit dem Gesamtbild. Ne? Natürlich ist es eine richtige Entscheidung, weil, das hat der Stefan auch schon gesagt, jeder kommt irgendwann mal an den Punkt, wo die Karriere zu Ende ist. Der beste Spieler, gar keine Frage. Und der eine geht halt nochmal nach Saudi-Arabien und der andere beendet bei seinem Club, wo er das ganze Leben lang war, seine Karriere. Das ist halt der Unterschied. Und da muss halt jeder wissen, was er eben letztendlich will oder was er in den Vordergrund stellt.
Dann geht es eigentlich nur um, wie verkündet man das? Wie kommuniziert man das? Wie gemeinschaftlich leidenschaftlich ist das wirklich? Oder was, wie also, siehst du das?
Ich bin scheinbar der, der emotional hier noch nicht am weitesten ist in diesem Prozess. Das ist jetzt alles schon sehr rational. Ich glaube, die Kicker-Meldung ist ja vom letzten Sonntag. Ich habe die ehrlich gesagt für mich nicht wahrhaben wollen. Es wurde ja schon viel gemeldet, was dann nicht wahr geworden ist. Mir geht das so. Ich habe eine sehr lange Bindung zu den Bayern. Mein ältester Bruder stand im Olympiastadion auf der Tribüne und hatte eine Dauerkarte. Und so wie ich die Bayern immer gesehen habe, war das der unter den ganz Großen, dem ich immer am meisten das Herz noch abgenommen habe. Und ich weiß, dass das rational alles sehr gut zu erklären ist. Aber auf der emotionalen Ebene ist der FC Bayern für mich der Verein, wo ich sage, und ich glaube, so ging es Max ja offensichtlich im Januar auch noch, wenn Thomas Müller diese Ikone weiterspielen möchte, dann darf der weiterspielen. Das war mein Bild vom FC Bayern. Das ist das, was ich emotional immer noch nicht überwunden habe, dass das scheinbar nicht mehr gilt. Das muss ich mir erst mal von der Seele reden.
Du bist ja nicht der Erste, der sagt, dieses Mir San Mir, wo dieses Gefühl dazu gehört, ist nicht mehr so da oder wird zumindest nicht mehr so wahrgenommen von allen, wie das vielleicht früher war. Ist es das oder ist es, geht's in die Richtung?
Es ist wahrscheinlich schwer, wegen einer so einer Sache den ganzen Verein anzuzählen. Und ich will das auch niemandem. Es gab ja mal den schönen Moment zwischen Olli Kahn und Lothar Matthäus bei Sky. Was heißt denn dieses Mir San Mir? Was meinst du denn eigentlich damit? Ich glaube nicht, dass das alles weg ist, aber es bröckeln so ein paar Sachen weg, wo ich mir denke, das hätte ich mir aus einer emotionalen Sicht anders gewünscht. Aber vielleicht ist es auch nicht mehr die Zeit. Vielleicht verzeihen es dir die Fans auch weniger und weniger. Verzeihen die Fans in Bayern mal eine Vizemeisterschaft. Ich glaube, da hatten alle schwer mit zu kämpfen letztes Jahr, als Leverkusen eine außerirdische Saison hatte. Vielleicht muss man sich dem gegenüberstellen, dass es gar nicht mehr möglich ist, den Verein so zu führen, wie ich das auf einer emotionalen Ebene gern hätte. Ich glaube trotzdem, es gibt ganz, ganz wenige. Ich gehe diese ganzen Abschiede der Zeit durch. Philipp Lahm, damals eine sehr klare Entscheidung getroffen. Bastian Schweinsteiger ist zu Man United gegangen. Selbst mit Robben und Ribéry hat man ein Ende gefunden, wo ich sage, ich glaube, da waren irgendwie alle fein mit. Da hat man noch mal einmal dieses eine extra Jahr gehabt. Wenn ich mich nicht irre, bei Robben, Ribéry war es damals so, das ist schon Schluss jetzt und ja, vielleicht verlängern wir noch einen. Am Ende sind beide noch mal ein Jahr geblieben. Am Ende ist noch mal eine Meisterschaft geholt worden. Und ich hätte mir das einfach sehr gewünscht, dass das in dem Mir San Mir noch möglich ist. Dass man eben so einen Vertrag noch mal verlängern kann, auch wenn es rational extrem gute Gründe gibt, das nicht zu machen.
Ja. Dimi, du bist der Jüngste hier in der Runde. Du bist 25 Jahre alt. Und es passt natürlich hervorragend, weil Thomas Müller 25 Jahre beim FC Bayern ist. Ist der FC Bayern für dich ohne Thomas Müller eigentlich, und da sind wir auch eher auf der emotionalen Ebene, vorstellbar?
Eigentlich unvorstellbar. Also wie gesagt, du hast es gerade angesprochen, 25 Jahre, ich bin genau gerade geboren, wo Bayern mit Müller gestartet ist. Und für mich ist halt Müller so die letzte echte Rampensau der Bundesliga. Nicht nur vom FC Bayern, sondern von der ganzen Bundesliga. Das ist die Person an authentischen, sympathischen Fußball, mit der ich mich identifizieren kann. Und die brechen ja generell in der Bundesliga so ein bisschen weg, wenn du so beim Reus bei Dortmund denkst, ist nicht mehr da. Frankfurt hat zum Beispiel noch Timothy Chandler, der auch sportlich überhaupt keine Rolle mehr spielt, aber trotzdem wichtig ist für die jungen Spieler, die ankommen, um die und zu zeigen, hier läuft es so, das ist die Frankfurt-Mentalität und so weiter und so fort. Und ich hätte mir bei Thomas Müller auf jeden Fall noch ein Jahr gewünscht, einfach weil ich finde ihn immer noch wahnsinnig spielintelligent, ich finde, er bringt immer noch Mehrwert für die Mannschaft mit. Und gerade für junge Spieler und junge Spieler, die auch Leistungsträger sind, wie ein Jamal Musiala, wie ein Sané und so weiter und so fort. Deswegen finde ich es sehr emotional traurig und es hat mich auch echt erstmal geschockt.
Darf ich eine kurze Anmerkung machen?
Nie fragen, einfach los.
Nein, das wäre unhöflich.
Ja, das
ganz kurz, wegen
kann ich aushalten.
Also ich kann, was Schmiso gesagt hat, total. Und dieses Emotionale, das geht mir so, klar bin ich rational gerade, weil ich Dinge rational versuche zu erklären. Aber ich kann euch allen sagen, dass das bei allen im Haus, vom Kleinsten bis zum Wichtigsten, emotional ist, was wir da getan haben. Natürlich, die Entscheidung ist jetzt raus, natürlich kriegt es jetzt jeder mit. Aber es ist nicht so, dass uns das am allerwertesten vorbeigeht. Uns trifft das genauso. Für uns ist das extrem eine ungute Situation. Aber am langen Ende ist es eben, muss ich dann irgendwann an den Punkt kommen, wo wir dann Dinge rational entscheiden. Und bei aller Diskussion, die wir auch mit Thomas dann hatten, die Gespräche, die wir hatten, natürlich war er sauer, natürlich war er traurig, natürlich hat er es nicht verstanden. Aber ich kann jetzt am Ende sagen, und das ist das, was man eben auch nicht ganz vergessen kann, und das ist ein großer Verdienst von Thomas, aber ich glaube auch in den Gesprächen, die wir dann geführt haben, dass wir es schon jetzt geschafft haben,
dass es eben nicht alles kaputt gegangen ist, sondern dass man gesagt hat, okay, ich akzeptiere die Entscheidung, der Club hat, und das hat Thomas ja dann in dem Gespräch auch gesagt, er sagt, am langen Ende ist es Business, es ist ein Geschäft, um das es geht, und am langen Ende werden wir auch an Titeln und an Erfolgen gemessen. Und er wollte auch keinen Folklorevertrag. Das ist eben auch Thomas Müller, der sagt, hey, zu wenn, dann will ich aber richtig. Und das konnten wir ihm einfach nicht in dem Maße versprechen. Und dann eben diese großartige Karriere irgendwo durch die Hintertür. Thomas Müller wäre nie durch die Hintertür gegangen. Aber jetzt diese Möglichkeit mit dieser Club-WM wirklich was ganz Außergewöhnliches zu schaffen, weil die wollen wir übrigens mit ihm, nicht für ihn, auch für ihn, aber mit ihm auch gewinnen am langen Ende, ist das eine Entscheidung gewesen, nach am Ende, wo wir uns gefreut haben, dass wir diese Club-WM noch spielen. Und deswegen dieses Foto, was ja manche interpretiert wird nach dem Motto, ja, das ist jetzt aber pure Ironie. Nee, das war ein Wunsch von Thomas zu sagen, hey, zeigt meine Verlängerung bis Juli 25, ja. Ich bin noch da, ich will diese Club-WM mit euch gewinnen. Ich verstehe das, dass man sagen kann, die Emotion spielt ja eine kleinere Rolle, aber es ist alles sehr emotional für uns.
Ist denn, also so von meinem Gefühl her, ich rede mich ja auch leicht, weil ich mich viel leichter auf die Fanseite stellen kann. Mich fragt niemand nach einer Rechtfertigung, wenn die Bayern vielleicht nächstes Jahr schlechter abschneiden, als sie sich vorgenommen haben, weil man Thomas Müller noch einen Folklorevertrag, ist ein schönes Wort, gegeben hat. Ist denn dein, also richtet ihr euch nach dem, was da das Bild ist, oder sagt ihr, dieses Mir ist an mir, diese Diskussion gibt es schon länger, was da verloren geht, muss uns eigentlich egal sein. Wir haben hier einen Weltverein zu führen und ein Riesenunternehmen.
Und das ist genau der große Unterschied. Weltverein, der natürlich nur an Erfolgen gemessen wird, und dem müssen wir uns auch stellen. Aber natürlich, und das ist das, für das ich immer gestanden bin und auch stehen werde, auch wenn es vielleicht jetzt gerade den Anschein nicht macht, wenn ich eure Äußerung, und das ist völlig legitim, aber trotzdem ist da Emotion und Gemeinschaft und Gesellschaft spielt schon eine große Rolle. Und deswegen bin ich auch so froh, dass Thomas in den Gesprächen jetzt genau dieses Signal gesendet hat und sagt, okay, man kann Dinge verstehen, ich hätte es gerne anders gehabt, völlig legitim. Aber jetzt gehen wir gemeinsam in die Zukunft. Er wird ein großartiges Abschiedsspiel irgendwann bekommen. Und all diese Themen sind einfach besprochen worden. Und deswegen, bei aller Enttäuschung, es gibt aber auch ein paar positive Dinge.
Trotzdem habe ich grundsätzlich die Frage nochmal, ist ein Bayern-Kader ohne Thomas Müller besser als mit? Das ist so, also
das ist eine sehr kryptische Frage. Also,
kryptisch? Nein, das ist ja, ja, das ist ja die Frage, vor also der man steht letztlich.
Von der Außendarstellung ist der Kader natürlich schlechter, weil halt die Galionsfigur, die Identifikationsfigur plötzlich nicht mehr da ist. Ja. Also der Mann, der für den FC Bayern steht wie kein anderer. Nicht in der Vergangenheit, vielleicht Franz Beckenbauer, man muss ihn ja auch sportlich in einer Linie nennen mit Gerd Müller, mit Franz Beckenbauer. Und wenn jetzt dann irgendwann die Funktionärskarriere noch dahin kommt, steht er wahrscheinlich irgendwann neben Franz Beckenbauer. In der Außendarstellung definitiv. Aber man muss fairerweise auch sagen, wenn man die Einsätze gesehen hat, dann haben wir teilweise auf der Tribüne schon gesagt, Mensch, es tut weh, das zu sehen, es geht dem Ende entgegen. Also von daher ist sportlich diese Entscheidung absolut nachzuvollziehen. Aber ich habe eine Frage an Max. Du hast eben gesagt, Thomas war sauer, verständlicherweise. Wie groß war denn die Gefahr, dass das in einem großen Knall endet? Weil letztendlich, also wir haben die Information, dass die finalen Gespräche Jan-Christian Dresen geführt hat und die Kuh vom Eis geholt hat, um es mal so zu formulieren, dass du am letzten Gesprächstag, am Donnerstag, gar nicht mehr dabei warst. Wie ist da die Situation gewesen? Warum war das so?
Relativ simpel. Also wir haben das erste Gespräch, hat Christoph und meine Person mit Thomas geführt, wo wir über sie mitgeteilt haben. Thomas wollte dann gerne noch mal ein Gespräch, wo der Trainer mit dabei ist, wo wir gesagt haben, gar kein Problem. Dann haben wir zu dritt, zu viert zusammengesessen, haben über die Thematik gesprochen und dann war die Entscheidung gefallen. Und dann ist natürlich, ich weiß, bei Bayern wird immer rausgefiltert, welche Person spricht jetzt und was bedeutet das für die andere Person, die nicht dabei ist. Am langen Ende geht es dann ein Stück weit eben auch um andere Bereiche. Es ging um das Abschiedsspiel, wo ich noch nicht dabei war, als das quasi verhandelt wurde. Es ging natürlich darum, dass Jan, und das ist ja super, dass wir als Vorstand eben so zusammenarbeiten. Und deswegen ist ja diese Gemeinschaft als Verein eben auch damit dokumentiert. Gab es ein paar Marketing, es gibt ein paar Themen, die eben nicht meine Ressorts sind. Und natürlich kennt Jan Thomas Müller jetzt seit, Jan ist glaube ich 13 Jahre da, 14 Jahre da. Und dann ist es völlig legitim, dass die Gespräche so geführt werden. Sportlich haben wir es getan. drumherum haben wir es getan und da musste man keine Kuh vom Eis bringen, sondern wir haben einfach als Verein Kommunikation betrieben, als Vorstand, um es eben einfach für alle bestmöglich zu lösen und das ist uns gut gelungen.
Aber war das dein Wunsch, nicht mehr dabei zu sein oder Thomas' Wunsch? Oder hat
es war gar kein Wunsch,
das war Jan-Christian Dresden das dann so entschieden oder wie muss ich mir den Prozess vorstellen?
Ganz simpel, das waren die Gespräche, wo Thomas hat dann gesagt, dazu, ich gebe noch ein paar Themen, Abschiedsspiel, Marketing-Themen, die würde ich gerne mit Jan besprechen, weil der die Themen kennt und dann hat das auch nur Sinn gemacht.
Aber jetzt mal unterm Strich, es ist ja nichts kaputt gegangen. Sonst wird ja das Foto, das wird es ja gar nicht geben.
Deswegen sonst, ja meine Frage, wie groß hätte, war die Gefahr?
Ja, aber dann hätte er ja nicht verlängert. Also mit Sicherheit nicht. Also wenn da irgendetwas geschehen wäre, in den Gesprächen von Januar, Februar, März bis in den April hinein, dann hätte Thomas mit Sicherheit nicht gesagt, ich spiele noch die Club-WM. Also das hätte es dann nicht gegeben.
Aber wie
also
groß war die Thema Gefahr, dass das zum Knall gekommen wäre?
Ich glaube, es ist auch ein Verdienst von Thomas Müller letztlich. Dann vielleicht auch nochmal über den
Satz zu springen, oder? Aber das zeigt ja die wahre Größe.
Das habe ich ja vorhin auch gesagt, dass das eben so ist, Thomas Müller. Und der lebt Bayern München wie kein anderer. Und deswegen ist es eben auch für uns alle schön, ob es eine Gefahr, großer Knall, wenn ich in das Gespräch reingehe, weiß man nie, was passiert. Ja. Aber Thomas ist so eine integere, saubere, großartige Persönlichkeit. Da war die Enttäuschung da und da war schon natürlich auch Frust bei ihm dabei. Und da habe ich auch total verstanden, habe ich ja schon jetzt mehrfach zugegeben, Asche über mein Haupt. Und das war bestimmt nicht schön. Das ist das, was nicht gut gelaufen ist. Das andere jetzt nach vorne gerichtet, das muss ich fairerweise sagen, hat sehr viel mit Thomas zu tun. Das hat aber auch mit uns als Verein zu tun, wie wir dann zusammen versucht haben, es gut und für alle bestmöglich zu lösen.
Wir machen an dem Punkt eine kleine Pause und schauen natürlich auch ein bisschen zurück. Allein schon diese Fotos von Thomas Müller aus 25 Jahren FC Bayern. Das ist das Letzte, was wir da eben jetzt noch bekommen haben. Wir werden diese große Karriere noch mal ein bisschen beleuchten und aber auch uns überlegen, gemeinsam, wo geht das eigentlich hin? Was heißt das jetzt? Spielt der weiter? Wenn wo? Wie wird die Funktionärskarriere, die hier schon angedeutet wird, beim FC Bayern funktionieren? Da sind diese wunderbaren Fotos aus 25 Jahren Thomas Müller beim FC Bayern. So richtig alt ist er nicht geworden in der Zeit, erstaunlicherweise. Wir machen eine kurze Unterbrechung und sprechen gleich weiter in dieser Runde mit Max Eberl nach diesem Personalhammer beim FC Bayern. Moment, Geduld. Hallo von Adel und Band und unsere Runde mit Felix Magath, Max Eberl und mit Ruth Hofmann, die hier hinter mir entlang tigert.
Genau, wir haben auch heute so viele Bayern-Fans da. Auch Fanclubs sind vertreten. Und zu diesem emotionalen Thomas-Müller-Thema würde ich direkt mal Sie fragen, wie geht es Ihnen mit der Entscheidung des FC Bayern?
Ja, hat uns natürlich sehr getroffen. Ja. Vor allem war für uns die Mitteilung ein bisschen fremd, dass eine Karriere irgendwann mal zu Ende geht, das hat jeder gewusst. Aber wir hatten halt gedacht, so eine Ikone wie der Thomas Müller, da muss man sagen, jawohl, es ist im beiderseitigen Einverständnis vorbei, aber wir machen mit ihm was. Wir haben nur gewusst, der Thomas Müller ist nicht mehr da und das war für uns alle ein Schlag ins Gesicht. Wenn wir gehört hätten, jawohl, mit Thomas Müller geht's weiter, irgendwann wird er mal vielleicht der Präsident oder er arbeitet weiter für den Verein, dann wäre das für uns ein bisschen klarer gewesen und das haben wir vermisst.
Also es geht Ihnen um die Kommunikation, um die Aussicht in der Zukunft. Das gibt jetzt den Applaus. Und wir wollen natürlich auch noch ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen. Die Anfänge von Thomas Müller 2008 mit seinem ersten Bundesliga-Einsatz, da gucken wir doch gemeinsam einmal drauf. Das war gegen den HSV, als er da eingewechselt wurde. Für Miroslav Klose kam er. Jürgen Klinsmann war damals der Trainer und er hat ja tatsächlich gegen Vincent Kompany gespielt. Also das war 2008 im August und sein erstes Tor folgte dann 2009 und zwar gegen Dortmund. Das haben wir auch noch vorliegen, wenn es die Regie einspielen will. Und in der Zwischenzeit frage ich Sie, was verbinden Sie also nach so einer langen Zeit mit Thomas Müller?
Einfach Freundschaft, Leidenschaft. Einfach ein Mann, der unter uns ist, der praktisch die Fans liebt und wir lieben den Thomas Müller und wir werden ihn auch nicht vergessen. Er war übrigens vor einem Jahr bei uns im Fanclub und in dem Thomas Müller füllen, sind wir auch verewigt und das macht uns natürlich unwahrscheinlich stolz und darum haben wir auch so eine Bindung zu ihm.
Natürlich, das ist nachvollziehbar, dass das Herz da deutlich für Thomas Müller schlägt und dass man sich vielleicht auch eben jetzt mit der Übergabe an Max Eberl da eine etwas andere Kommunikation gewünscht hätte.
Nachvollziehbar.
nachvollziehbar. Eins kann ich vielleicht ergänzen dazu. Genauso waren eben die Gespräche dann in den letzten Tagen eben auch, dass wir natürlich mit Thomas genau diese Beziehung haben. Und wenn er dann irgendwann seine Karriere beendet, dass er beim FC Bayern erhalten bleiben soll, in welcher Form auch immer, was auch immer er machen möchte, wird er, und so schätze ich den Thomas ein, wenn er Bock dazu hat, jetzt sage ich es nochmal, aber jetzt sage ich es anders, dann wird er...
Dann wird ein kurzes Gespräch, da guckt man sich die Augen.
Damit muss ich leben jetzt.
Ja, Max muss jetzt aufpassen, was er sagt, weil... Du musst ja damit rechnen, dass er irgendwann dein Chef ist.
Dann ist es so. Und dann wird er mich rausschmeißen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Dann macht er die Retourkutsche. Nein, das ist Spaß. Ja. Aber dass Thomas Müller beim FC Bayern was machen wird in Zukunft, das wird definitiv so sein.
Bravo. Ja, das beruhigt euch allen. Ne? Ja. Felix, noch ist er ja Spieler. Ja. Noch ist er zum Beispiel möglicherweise am Dienstag in der Champions League gefordert. Was ist aus deiner Trainersicht die außergewöhnliche Stärke von Thomas Müller immer gewesen? Was bringt er einer Mannschaft? Oder man muss es ja jetzt fast schon so ein bisschen retrospektiv sagen, was hat er den jeweiligen Mannschaften für Qualitäten gebracht?
Und es ist ja unterschiedlich, denn jeder Spieler bringt sich ja mehr oder weniger in eine Mannschaft ein. Und er eben als Bayern-Ikone hat sich natürlich voll mit seiner ganzen Persönlichkeit eingebracht. Deswegen hat er auch eine größere Bedeutung als irgendein anderer Spieler. Deswegen kann man ihn halt oder muss dann halt die Situation auch anders halt betrachten. Und insofern, er hat immer durch seine Art, durch seine Identifikation mit dem Club eine wichtige Rolle auch innerhalb der Mannschaft gespielt, gehe ich mal davon aus. Na, wie man so schön sagt, in der Kabine. Mhm. Und so ein Spieler, ja, der ist nicht mit Geld zu bezahlen. Na, wie gesagt, das ist ein ganz schwieriges Thema. Und man darf gespannt sein, wie das nächstes Jahr in der Kabine beim FC Bayern aussieht, wenn eben ein Thomas Müller nicht mehr da drin ist. Und ich glaube, dass das eventuell ein Problem für den Club werden könnte.
Ich finde den Punkt sehr, sehr gut, weil ich glaube, das, was Thomas Müller uns allen ein bisschen gibt, wenn ich jetzt nochmal seine Tore sehe, wie der da rumgelaufen ist, der gibt doch jedem von uns das Gefühl, da hätte ich ja auch mal mitspielen können. Wenn also ich mich ein bisschen, ja, ich natürlich jetzt also persönlich nicht, aber das sind ja Bewegungen, so, die sehen einfach bei Cristiano Ronaldo, da denke ich mir, ja, den Körper werde ich niemals erreichen oder Messi, dieses Genie, aber Müller in allem, wie er sich bewegt, wie er ist, der gibt einem dieses Gefühl von Nähe und so weit weg von uns ist das doch alles gar nicht, was der Fußball vielleicht so ein bisschen verloren hat, so in allem, was er macht, wie er redet, wie er läuft, wie er Tore schießt, wie er unendlich viele Tore vorbereitet.
Er macht es natürlich.
Ja, genau.
Egal, was er macht.
Karl-Heinz Rummenigge sagt das in der Amazon-Doku. Er ist nicht der Schnellste, er hat nicht den besten Schuss, nicht die beste Technik, aber er ist Thomas Müller.
Und weil du diese großen Namen gerade genannt hast, er ist in der ewigen Rangliste der Champions League. Da meiste Spiele Ronaldo, Iker Casillas, Messi und dann kommt Thomas Müller. Gehört er denn in diese ikonische Liga?
Ja, also Thomas Müller ist einer der unterschätzten Mittelfeldspieler, die es gibt, würde ich fast sagen, weil der ein unglaubliches Gefühl für den Raum hat. Der schafft es, perfekt den Raum zu lesen und da zu stehen. Also auf Top-Niveau natürlich, vor ein paar Jahren war es noch deutlich besser, aber weil jetzt auch die Körperlichkeit ein bisschen abnimmt, aber der schafft es einfach, das Spiel zu lesen, wie es außerhalb des Bayern-Kosmos keiner tut und auch sonst auf der Welt wenige Leute das können. Also ich finde es überragend. Also der weiß, wo er zu stehen hat und er weiß auch, wie er sich bewegt, die Dinge dann letztendlich reinzumachen.
Also es ist einer der wenigen Spieler, die eben die Spielsituation erkennen und er weiß aber auch genau, was er kann und was er nicht kann. Und er bringt sich eben auch da mit seinen Fähigkeiten in jede Situation im Grunde im richtigen Moment ein.
Und er weiß sich selber einzuordnen. Er sagt es ja auch in seinem Brief. Ähnlich wie mein Spiel. Es war nie von Perfektion geprägt, aber halt immer von vollem Einsatz für die Mannschaft. Und er hat ja letztendlich er war ja nie ein Supertalent, aber er hat aus den Möglichkeiten, die er hatte, das absolut Maximale gemacht und ist dadurch ein Weltstar geworden, ein absoluter Weltstar.
Und Stefan, Felix hat die Kabine angesprochen, die Bedeutung, die er mutmaßlich für die Kabine hat. Ja. Auch wenn man ihn sieht, jetzt teilweise doch mehr auf der Bank sitzend als auf dem Feld stehend, aber er hat immer irgendwie einen Einfluss, zumindest gibt er mir den Eindruck. Wie siehst du denn dann eine Zukunft ohne diese Persönlichkeit im Kader beim FC Bayern, ohne den der junge Spieler vielleicht anleitet, führt, keine Ahnung.
Müssen sich andere herauskristallisieren, ist einfach so.
Aber er hatte natürlich in der Kabine einen extrem hohen Einfluss, hat die Jungs mitgeführt. Ich glaube, auch wenn du Bundesligaspieler hörst, die jetzt nicht beim FC Bayern spielen, sondern bei Leipzig oder bei Dortmund, die sprechen alle, weil sie in der Nationalmannschaft mit ihm gespielt haben, total positiv über Thomas Müller als Typ. Und sowas brauchst du. Denn auch mit seiner Erfahrung, wenn er auf der Bank sitzt, mit den Jungs, die neben ihm sitzen, wie er die Gespräche führt oder am Spielfeld dran mitcoacht, sich freut, wenn Tore fallen. Das ist ja auch nicht so üblich, sage ich jetzt mal. Bei Thomas Müller ist es einfach alles vom Herzen. Und diese Leidenschaft, die er an den Tag gelegt hat. Ich möchte noch mal zu den Qualitäten von Thomas Müller noch mal kurz drauf zurückkommen. Das war ein unfassbar harter Arbeiter und für mich eigentlich mit Gerd Müller der größte Instinktfußballer, den wir jemals hatten in der ganzen Bundesliga. Einen unfassbaren Wert. Und nach wie vor wertvoll. Was ich mir natürlich jetzt wünsche, aber, und das bezahle ich gleich 3 Euro, Fußball ist natürlich kein Wunschkonzert, aber ich würde mir wünschen, dass er am Dienstag nochmal diese große Bühne bekommt. Musiala fällt aus, jetzt wird ja spekuliert, wer wird die Zehnerposition? Kommen wir gleich dazu. Das würde ich ihm nochmal wünschen. Und dass er wirklich seinen größten Traum und sein großer Traum, er hat sich viele erfüllt, Weltmeister geworden, Champions League gewonnen, aber dieses Finale dahorn, das hat so eine große Bedeutung für Thomas Müller. Er wird dafür alles geben. Ich hoffe, die anderen 10 auch.
Ja, Louis van Gaal hat ihn ja damals wirklich gefördert. Sein erstes Bundesligaspiel, haben wir ja gerade gehört, hat er unter Klinsmann gemacht. Aber es begann dann unter van Gaal so richtig. Und der hat damals gesagt, Müller spielt immer. Jetzt hat er sich vor ein paar Tagen geäußert und gesagt, leider spielt Müller nicht mehr immer. Aber das ist einfach auch nur das Anerkennen von Realitäten. Thomas Müller selbst, finde ich, hat sich, Max, sehr gut verhalten in dieser für ihn nicht leichten Zeit. Das ging ja sukzessive runter. Schon mit Kovac gab es erstmals Probleme, dann kam die Zeit von Nagelsmann und Tuchel. Es wurde immer etwas weniger, jetzt unter Kompanie eben deutlich weniger. Und er hat eigentlich, so beurteile ich es von außen, diese Situation gut angenommen. Er hätte viel mehr Stunk machen oder Stinkstiefel sein können. Ist das richtig?
Aber ich glaube, das hat, glaube ich, der Fanclub gerade gesagt. Mhm. Thomas ist Bayern. Und ich glaube, der Club steht für ihn über allem. Und er hat immer dafür alles gegeben. Und natürlich, es gab auch mal einen Moment, glaube ich, ich weiß nicht unter welchem Trainer, wo dann Man United ganz, du weißt es doch bestimmt, wann das gewesen ist, wo Man United eine große Rolle gespielt hat, wo man doch dann sich entschieden hat, dass er noch bleibt. Auch völlig normal in der Karriere, aber Thomas ist eben genau dieser Kämpfer, dieser Instinkt. Und den Instinkt hat er halt am liebsten in seinen bayerischen Gefilden. Und deswegen, glaube ich, ist er eben auch so lange hier geblieben und hat sich über all die Jahre, also ich habe es ja nur von außen verfolgt, ich erlebe ihn jetzt 13 Monate und auch ich bin mit Thomas nicht groß geworden, weil meine Karriere begann als Sportdirektor, damals bei Mönchengladbach, als Thomas anfing und ich habe damals Hermann Gerland angerufen und habe gesagt, Trainer, weil es war mein alter A-Jugendtrainer beim FC Bayern, ich sage, da habt ihr einen rumlaufen, den würden wir gerne ausleihen. Und er sagte genau das Gleiche. Max, der ist nicht schnell, der kann nicht gut köppen, technisch ist er auch nicht sauber, aber er schießt Tore und du kriegst ihn nicht. Ja. Okay, damit war das Gespräch dann auch erledigt. Also begann meine Karriere auch so.
Das ist eigentlich eine ganz große Qualität von Thomas Müller, mit Widerständen umzugehen und sich nicht in die Defensive drängen zu lassen, sondern das Heft des Handels in die Hand zu nehmen und zurückzukommen. Er sollte nach Hoffenheim ausgeliehen werden. Das hatte Uli Hoeneß schon eingestielt. Hermann Gerland hat es verhindert. Unter Ancelotti gab es Probleme, unter Kovac gab es Probleme. Und wer ist am Ende immer wiedergekommen? Thomas Müller. Und das ist auch eine Qualität.
Absolut, eine Riesenqualität.
Ich glaube, das musste er auch dann. Ne? Er hat eben seine ganze Karriere ist so gewesen, dass er quasi immer zeigen musste. Aber er hat einfach diesen Instinkt gehabt, das, was Felix gerade angesprochen hat, was Stefan berechtigterweise angesprochen hat. Der ist einfach unvergleichlich.
Wir sind gleich wieder da, Schmizo. Ich weiß, dass du den Gedanken 89 Sekunden, länger ist es nämlich nicht, halten kannst. Wir wollen gleich weitersprechen, nach ein paar Hinweisen von unserem Sportwettpartner, über einen Ausschnitt aus diesem Brief, den Thomas zu seiner Verabschiedung an die Fans geschrieben hat, wo er sagt, ja, das Hin und Her in der Öffentlichkeit in den vergangenen Wochen und Monaten hat mir verständlicherweise nicht gefallen. Warum es dieses Hin und Her gab und wie sich das zu erklären hat, das nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich wieder zurück beim Stahlwerk Doppelpass. Ja, vielen Dank, da sind wir schon wieder bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Wir haben uns ja verabschiedet mit diesem Ausschnitt aus Thomas Müllers Brief, wo er sagt, dieses Hin und Her der letzten Wochen und Monate, das hat mir nicht so gefallen. Toni Kroos hat gestern auch zweimal getwittert an die Adresse von Thomas Müller. Zum einen hat er ihn als Legende bezeichnet, zum anderen hat er aber drunter auch geschrieben, zu viele Köche verderben den Brei. Und damit meint er ganz offensichtlich die Bayern-Führung, die teilweise sehr vielstimmig unterwegs ist. Kann man das nachvollziehen, was Toni da sagt?
Nochmal, ich kann es jetzt nochmal sagen, dass, glaube ich, mein Januar-Zitat sehr viel dazu beigetragen hat, dass genau das entstanden ist. Ich habe es auch beschrieben, wie der Ablauf gewesen ist intern, und da waren genau diese Vielstimmigkeit eben nicht da, es war eine Klarheit. Mhm. Aber natürlich wurde es, und das nochmal, ist es anders dargestellt worden, weil dann von Januar bis jetzt April natürlich einiges passiert ist.
Aber gibt es diese Vielstimmigkeit oder ist die sozusagen jetzt nur durch dieses
also man musste
von Max jetzt hinlänglich beschriebene, vielleicht verunglückte Zitat entstanden? Oder ist das nicht ein generelles Thema beim FC Bayern?
Man musste schon den Eindruck gewinnen, dass die Abstimmung, ich sag mal, zwischen Tegernsee und Bad Wiessee ja auch nicht so 100% immer funktioniert hat.
Tegernsee können wir verorten. Bad Wiessee ist?
Ja, Uli Hoeneß natürlich.
Nee. Ach so, aber das ist doch am Tegernsee, oder?
Ja, also auf der anderen Seite
vom Tegernsee. Ach so, okay, verstehe. Okay.
Nein, aber wie gesagt, Bayern. Man musste den Eindruck gewinnen, dass, dass die Abstimmung zwischen den handelnden Personen nicht immer die beste war. Und dadurch ist natürlich dieses Durcheinander, was Thomas Müller kritisiert, letztendlich entstanden. Klar, selbstverständlich auch in den Medien, aber einer spricht mit dem Medium, der andere spricht mit dem Medium. Und so entsteht natürlich eine gewisse, wie sagt man so schön, Kakophonie. So, und dann hast du dieses Durcheinander. Aber vielleicht kann Max da ja auch nochmal was dazu sagen, wie das mit der Abstimmung läuft. Wir haben auch die Geschichte gemacht. Hier knirscht es zwischen Uli Hoeneß und Max Eberl. Ja, aber wie sehr knirscht es inzwischen?
Aber die entscheidende Frage ist ja, wer spricht mit euch?
Das wollte der Jörg jetzt erzählen.
Nein, aber es ist ja ganz normal, dass Leute mit Medien reden, ne, ja, und dass wir mit Leuten reden. Das macht übrigens die Mitbewerber genauso. Aber
ja, da kommen wir gleich zu. Also das gestatte ich dir nicht, dass du die Regie hier übernimmst. Wir haben das Thema noch. Aber gibt es mehrere FC Bayern, auch aus deiner Sicht, Stefan, mehrere Interessen und Gemengelagen in diesem Verein?
Dann kann ich ja nur aus meiner Zeit reden. So, da waren Franz Beckenbauer, da waren Kalle Rummenigge und Uli Hoeneß. Und die haben sich auch mal die Köpfe eingehauen hinter verschlossener Tür.
Aber nicht nur hinter verschlossener Tür, ne?
Ja. Nein, aber man ist raus mit einer Meinung. Man ist raus mit einer dann im Gespräch geführten Meinung, hinter verschlossener Tür ist man raus mit einer Meinung. Und das kann natürlich und das darf auch nicht sein, weil dann gibt es diese Unstimmigkeiten, dann gibt es diese Problematik.
Aber der FC Hollywood, das kommt ja nicht von ungefähr sozusagen, dass dieser Begriff erfunden wurde. Also es ist schon immer so ein bisschen, zumindest finde ich das, in der DNA dieses Vereins auch drin, dass man auch dem Affen Zucker gibt, dass man auch ordentlich, dass da was passiert, oder?
Ja, aber das kostet erstmal 3
Hast
Euro.
Hast du überhaupt bezahlt?
Hab ich. Okay, dann zahle ich auch. Nein, baller mal rein, 3 für mich. Mach mal 3, bitte.
Was?
Mach mal 3 für mich auch, bitte.
Also hast du doch nicht bezahlt, ja?
Aber von deinem Geld, okay.
Bitte? Ich habe mir extra 20 klein wechseln lassen. Bei mir kannst du auch. Ich glaube, ich brauche
da kommen noch einige. Aber ja. Felix, das kennst du doch auch noch. Also beim FC Bayern bleibt, das hat ja Max jetzt auch noch mal gesagt, in den 13 Monaten festgestellt, dass vieles nach außen dringt, mehr als anderswo. Das ist ja nichts Neues.
Das ist halt aus dem Grund, weil eben die Struktur sich ein bisschen verändert hat. Wie Stefan ja sagte, vor 20 Jahren war Uli Hoeneß im Grunde derjenige, der die Kommunikation ja auch bestimmt hat. Und mittlerweile sind eben auch andere Funktionen dazugekommen, die eben auch Teil der Entscheidung sind. Und somit gibt es dann halt gibt es mehr Meinungen, als es vorher der Fall war. Und diese Meinungen finden halt ihren Ausdruck dann in den verschiedenen Medien.
Ich habe das immer so wahrgenommen. Bin mal gespannt, wie viel Bestätigung oder Gegenrede ich da gleich kriege. Uli Hoeneß, der Bauch, die Emotion. Karl-Heinz Rummenigge, das Gehirn und die Finanzen. Und dann gab es ja immer noch, bis, ich meine, 2013 Hopfner als den ganz ruhigen Gegenpart. Das ist jetzt seit vielen Jahren Jan-Christian Dresen. Ich glaube, das spricht ja auch für sich, dass die DFL den haben wollte. Und er dann aber bei den Bayern geblieben ist, jetzt in einer sehr großen Position. Und das sind ja schon Schwingungen, die vielleicht nicht immer ineinander passen. Und wahrscheinlich ist Max der, der alles drei sein muss. Nehme ich mal an. Ist das ungefähr so?
Also ich, natürlich ist Bayern München gewachsen über die Jahre. Wir haben jetzt über Uli Hoeneß gesprochen, wir haben über Karl-Heinz Rummenigge gesprochen, wir haben über Jan-Christian Dresen, der jetzt 13 Jahre da ist. War ja auch eine Situation, wo dann Jan nicht mehr da war. Dann, glaube ich, war Oliver und Pazzo wurden entlassen. Dann ist Jan wieder zurückgekommen als CEO, weil er den Club einfach gut kannte und einfach relativ schnell in dieses Tagesgeschäft wieder rein konnte. Und jetzt kam ich auch noch dazu. Und natürlich sind alle diese Personen meinungsstarke Personen. Du hast vorhin in der Frage gesagt, unterschiedliche Interessen. Wir haben alle ein Interesse, dass Bayern München erfolgreich ist und bleibt für die nächsten Jahre. Das
Leben, eint euch.
Das eint uns komplett. Und jeder hat natürlich auch, und das ist natürlich über die Jahre hinweg, jeder hat natürlich auch Kommunikationsmöglichkeiten, jeder hat seine Menschen, mit denen er spricht. Und jetzt will ich ganz kurz ich hoffe, ihr habt es ein bisschen geantwortet. Ich stehe dazwischen, aber ich versuche mit den Leuten zusammen den bestmöglichen Erfolg zu haben. Und dieses Thema Knirschen ist für mich ein komplett mediales Thema, weil es knirscht nicht. Es knirscht, wenn wir Entscheidungen treffen müssen. Es knirscht, wir diskutieren, was ist das Beste. Und ich habe das in meinen ganzen Vereinen festgestellt, Entschuldigung, wenn ich das Thema vorweggreife, Finanzen und Sport knirscht immer. Weil der Finanzer, wir möchten nichts ausgeben, der Sport möchte Geld ausgeben, um den größtmöglichen Erfolg zu haben, den Finanzer auch wieder haben möchte. Also da einen wir uns dann wieder. Und das sind ganz normale Diskussionen, aber es knirscht nicht zwischen mir und Uli Hoeneß, es knirscht nicht zwischen wem auch immer in diesem Konstrukt, sondern wir versuchen einfach die bestmögliche Arbeit, um Bayern München erfolgreich zu behalten.
Trotzdem, ich reagiere immer so ein bisschen allergisch, wenn es dann heißt, das ist medial gemacht, also sozusagen als ob wir Medien das uns alles aus den Fingern saugen würden, sondern wir haben ja gerade schon gesagt, der spricht mit dem, der hat da Kontakte. Also die Infos, die zu diesem dann vermeintlichen Knirschen vielleicht führen, die kommen ja doch oft eben aus dem Verein und nicht nur aus unserer Fantasie.
Aber müssen ja nicht immer stimmen. Und manchmal ist ja, mein guter Journalist, ich glaube, du bist ein sehr guter Journalist, wenn ich das sagen darf.
Ja. Prüfen.
Stefan, hast du zugehört? Also ich glaube, das war ein ganz billiger Versuch,
die 1-0. Das hat mir auch aufgefallen.
Ich glaube, ich glaube.
Schon wieder. Das hat mit Journalismus nichts zu tun.
Es muss ja auch nicht alles stimmen, was er vorher
gesagt hat. Zwischen Tegernsee und Bad Wiessee nicht
aber das ist,
kennen.
Aber ist Bad Wiessee nicht am Tegernsee?
Ja, schon.
Ja, eben.
Aber es gibt auch einen Ort, der Tegernsee heißt. Der liegt auch am Tegernsee, aber am anderen Ufer. Von dort aus kann man wiederum nach Bad Wiessee rüberschauen.
Und dann sieht man den großen Weihnachtsbaum.
Genau, leuchtet da der Weihnachtsbaum von Uli Hoeneß.
Also ich bin doch orientiert.
Der Geografie-Doppelpass. Ja. Das ist eine tolle Ausgabe.
Darf ich ganz kurz auf diesen Journalisten zurückzukommen? Am langen Ende müsste es mehrere Quellen geben. Oftmals hört man eine Quelle, man hört irgendwas, man hat irgendwas Rauschen gehört. Und das ist bei Bayern natürlich schon so, weil natürlich jeder sich mit Bayern beschäftigt in irgendeiner Art und Weise. Ich kann ja nur, und jetzt bin ich ja eine Person, die ein Stück weit auch betroffen ist, weil es immer wieder drüber geschrieben wird. Ich kann nur sagen, es gibt da kein Knirschen. Es gibt eine ganz normale, konstruktive Diskussion über den FC Bayern, über die Entscheidungen.
Es gibt aber auf jeden Fall leichtere Positionen als die des Sportvorstandes beim FC Bayern. Es gibt vielleicht auch wenig schönere, aber es gibt vielleicht leichtere, weil man es unter Umständen nicht allen recht machen kann. Und das wollen wir gleich besprechen nach einer kurzen Pause. Und wir sprechen natürlich auch über die personellen Schwierigkeiten, die sich jetzt doch noch mal ein bisschen verschärft haben durch die schwere Verletzung von Jamal Musiala am Freitag beim Sieg gegen Augsburg. Das nach einer kurzen Pause im Stahlwerk Doppelpass. Schön, dass Sie weiter dabei sind beim Stahlwerk Doppelpass aus München, aus dem Airport Hilton. Nach dem jetzt offiziellen Ende von Thomas Müller beim FC Bayern, es ist ja alles verkündet worden, Sie haben es natürlich mitgekriegt bei uns in der ersten guten Stunde, auch ausführlich von Max Eberl erklärt. Aber seine Situation ist gar nicht so einfach beim FC Bayern. Maximaler sportlicher Erfolg, Die Gehaltskosten sollen runter. Die besten Spieler sollen kommen. Wirtz und andere werden gehandelt. Und das alles ohne Geldscheißer im Keller. Wie kann das gehen?
Max Eberl und Uli Hoeneß sind eigentlich gute Freunde. Eberl war sogar die Wunschlösung von Uli Hoeneß. Aber das Verhältnis hat sich angeblich abgekühlt. Bei Eberl und Hoeneß herrscht nicht immer Einigkeit. Der Aufsichtsrat beklagt bisweilen die Alleingänge des Sportvorstands. Einmal wollte der angeblich sogar noch mit Thomas Tuchel verlängern, was Uli Hoeneß verhinderte. Und überhaupt sind Eberls Verträge und seine Transfers viel zu teuer.
Der FC Bayern hat keinen Geldscheißer.
Auf der anderen Seite träumen Rummenigge und Hoeneß öffentlich regelmäßig von Florian Wirtz, was die Kosten nicht wirklich senken würde. Und Max Eberl soll irgendwie alles ermöglichen. Da fragen wir, können Sie es eigentlich beim FC Bayern allen recht machen, Herr Eberl?
Geht das?
Vorhin ja schon mal angesprochen, also ich durfte ja in Gladbach arbeiten, ich durfte bei Leipzig arbeiten, aber Bayern ist nochmal eine ganz eigene Kategorie, was das betrifft. Und der Bericht hat sehr viel Wahres gesagt. Wir wollen und wir müssen auch ein Stück weit, das wird vom FC Bayern erwartet, diesen maximalen Erfolg haben. Also Deutscher Meister ist ja eigentlich schon ein Haken dran. Mal letztes Jahr gesehen, ist nicht mehr automatisch. Das ist das große Ziel, was wir dieses Jahr im Jubiläumsjahr vom FC Bayern haben, diesen Deutschen Meistertitel wieder nach München zu holen. Pokal eigentlich auch, da waren wir schon lange nicht mehr im Finale gewesen, wenn ich das so sagen kann. Mhm. Und Champions League sowieso, und jetzt spielen wir noch zu Hause, also jetzt muss auch gewonnen werden zu Hause. Also die Ansprüche sind da, den wollen wir uns auch stellen und den stelle ich mich auch, weil das im Grunde auch mein Traum ist, erfolgreich Arbeit zu machen. Und natürlich gibt es eine Vorgeschichte, wo man sagen kann, es geht auch immer ums Geld. Das berühmte Festgeldkonto des FC Bayern.
Soll ja schmelzen, habe ich gehört.
Was gelitten hat, und es ist ja auch kein Geheimnis, hat der Uli ja auch verkündet. Und natürlich komme ich jetzt da rein und allen recht machen. Ich versuche einfach Entscheidungen mit Christoph, mit Vini zusammen, mit Jan-Christian Dresen, Michael Dietrich, dem Vorstand und dann auch mit dem Aufsichtsrat, diese Vorgeschichte, dann die teuren Verlängerungen, die wir hatten, die aus unserer sportlichen Wahrnehmung einfach für den FC Bayern unumgänglich waren, um in der Zukunft genau diese Titel wieder einzufahren. Und wir haben dem Vorstand und dem Aufsichtsrat einfach erklärt, was wir die nächsten 18 Monate vorhaben. Also man kann eben laufende Verträge, das ist halt auch FC Bayern, die halten sich an Verträge, die kann man nicht einfach auflösen, sondern man kann Entscheidungen fällen und dann gibt es immer noch einen Spieler, ein Berater, einen dritten Verein, die vielleicht das aber nicht umsetzen wollen. Und deswegen haben wir eben einen Kader, der relativ kostenintensiv ist. Wir haben teure Verlängerungen, aber in Perspektive haben wir eben einen klaren Plan, wie im Sport, wie wir da eben hinkommen wollen, sportlichen Erfolg zu behalten und gleichzeitig irgendwann die Gehaltskosten auch zu senken.
Also, das Gehalt von Thomas Müller spart man jetzt in Zukunft ein. Das steht ja jetzt fest. Aber wie geht der Rest? Also, da sind ja noch viele Spieler, die jetzt möglicherweise verlängert werden, die mal auch als Verkaufskandidaten galten. Wie Goretzka selbst bei Kimmich war das ja mal eine Zeit lang nicht so klar, dass der FC Bayern ihn wirklich auch halten und verlängern will. Wie geht's da jetzt weiter?
Das sind genau die Entscheidungen, die wir treffen müssen, zwischen wirtschaftlicher Vernunft und sportlichem maximal möglichen Erfolg zu agieren. Und das ist das, was wir tun. Und deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt, es gibt einen Plan, den wir haben für Sommer. Den versuchen wir zu realisieren. Da sind wahrscheinlich eben auch Verkäufe mit dabei. Da sind natürlich auch wieder Investitionen dabei. Wenn ich jetzt sagen darf, das wurde im Bericht angedeutet, die Investitionen, die wir getätigt haben, waren extrem teuer. Aber ich denke, Michael Odiseh ist ein Spieler, der Bundesliga sehr, sehr gut tut. Und wenn ich den Vergleich zum europäischen Markt nehme, eben nicht utopisch teuer war, sondern einen gerechten Preis hatte, den er, finde ich, auch wiedergegeben hat. Dementsprechend sind genau das die Investitionen, die wir im Sommer wieder versuchen wollen zu tätigen, um sportlich erfolgreich zu bleiben und gleichzeitig aber Gehaltskosten auch zu senken. Also das hat natürlich mit einem Weg zu tun. Das ist nicht mit Fingerschnipsen getan, sondern es bedarf eines Weges, den wir jetzt am Grunde gerade gehen.
Oliver Kahn saß.
Alle recht machen, wenn ich das sagen kann, habe ich ja vorhin mal angedeutet. Der Finanzer möchte gerne den Spieler haben, der im Grunde 3 Millionen Ablöse kostet und 2 Millionen verdient.
Ja, und aber nach 2 Jahren 150 wert ist und dann verkauft werden kann.
Beim FC Bayern nicht verkaufen, das war vorher bei meinen vorigen Vereinen so. Beim FC Bayern soll aber ein Jahr später die Champions League ermöglichen. Mhm. Dieser Gordische Knoten, der wird nicht funktionieren.
Du wolltest vorhin was sagen. Ging das in die Richtung oder?
Was wollte ich denn sagen?
Kannst du in der Sportbild nochmal nachlesen?
Ja, mach ich gerne. Nein, aber mir drängt sich tatsächlich eine Frage auf, wenn du sagst, ihr habt einen Plan für den Sommer, und das klang ja eben im Bericht auch schon an. Florian Wirtz, kommt der im Sommer?
Das ist jetzt nicht die Thematik, wenn wir gerade über Gehaltskosten sparen, was Florian Wirtz und der Transfer bedeutet.
Aber das ist ja genau dieses, also diese ich werf gleich rein, diese eierlegende Wollmilchsau, die von dir gefordert wird. Also Gehaltskosten runterfahren, die besten deutschen Spieler, die besten internationalen Spieler, die Champions League wieder gewinnen in Serie.
Es ist ja, das ist ja gerade im Grunde die Kritik.
Fast unmöglich.
Das ist ja gerade ein bisschen die Kritik, die man ja auch erfährt. Berechtigt, unberechtigt, ist egal. Dass ich jetzt in 13 Monaten es noch nicht geschafft habe, die Gehaltskosten zu senken und die Champions League zu garantieren. Ja. Sehr schwierig in der Zeit, aber was ich garantieren kann, dass wir eine Idee haben, dass wir einen Plan haben, dass nicht alles immer wunschgemäß verläuft im Fußball, das wissen wir, zahle ich wahrscheinlich gleich, aber wir haben zumindest eine Idee, was die Perspektive bietet, sportlichen Erfolg und wirtschaftliche Vernunft wieder zu ermöglichen.
Felix, deine Perspektive ist die des Trainers, das ist der...
Die sportliche, ja.
Die sportliche. Die hat aber eben auch mit Geld zu tun, weil du willst im Idealfall die besten Spieler, und die sind meistens nicht so richtig billig. Ja. Kannst du diesen Zwiespalt verstehen, von dem Max da spricht?
Ja gut, dieser Zwiespalt, der ist ja überall. Und andere Vereine... Ja,
auf anderem Niveau teilweise, ne?
Ja, andere Vereine als der FC Bayern haben halt das größere Problem, weil sie viel mehr Kompromisse machen müssen als der FC Bayern. Der FC Bayern kann ja in ganz anderen Kategorien tätig werden als jetzt, keine Ahnung, Wolfsburg oder sonst irgendwer. Und von daher, sag mal, ist das ein allgemeines Problem. Aber was beim, sag mal, Mannschaften halt, was oft nie so richtig registriert wird, ist, wenn sich halt die Struktur einer Mannschaft verändert. Und das gilt ja gerade für den FC Bayern. Will jetzt dann wieder mal auf, haben wir lange nicht mehr gemacht, Thomas Müller zurückkommen. Na, für Thomas Müller hat sich natürlich Entscheidendes verändert, dadurch, dass Lewandowski ersetzt wurde. Erst mit einem Mané, der natürlich ein ganz anderer Spieler ist als Lewandowski. Der hat mit Lewandowski überhaupt nichts zu tun. Und deswegen ist es eine ganz andere Struktur des Spiels, des Spielaufbaus, der Offensivleistung überhaupt. Und insoweit, das ist ja alles, sagen wir, letztendlich nicht für Thomas Müller gelaufen. Thomas Müller wäre viel effektiver oder viel leichter einzugliedern bei einem Stoßstürmer, wie das eben Lewandowski war. Ja, der auch Harry Kane ist auch viel zu viel unterwegs im Mittelfeld.
Holt sich die Bälle im Mittelfeld. Ja, ja.
Also, und das kommt halt dem Thomas Müller nicht entgegen. Ne? Deswegen hat er eben auch an Bedeutung innerhalb der Mannschaft verloren. Aber das sind halt die Dinge, die man letztendlich halt berücksichtigen muss, wenn man eine Mannschaft beurteilt oder wenn man eben halt Fähigkeiten eines Spielers einsetzen oder beurteilen will.
Was ich, weil wir Wirtz schon hatten, und das hat Felix jetzt auch schon angeschoben, was mir bei, also Musiala zu verlängern, das fand ich ultimativ wichtig, weil ich nicht gesehen hätte, wie die Bayern das ohne ihren Stern der Zukunft lösen sollen. Und so einen zu kaufen, da musst du schon entweder sehr viel Geld haben oder du musst ein sehr glückliches Händchen haben mit einem, den noch keiner so groß kennt.
Vor allem, wie viele gibt es denn, die so,
genau,
auf,
da gibt's der, ganz wenige.
Auf dem Level sind?
Und wer garantiert dir, dass, wenn Musiala gegangen wäre, wer das so schnell hätte auffangen können? Mit Wirtz, ich habe das natürlich, wie glaube ich viele, total genossen letzten Sommer, als sie zusammen für Deutschland gespielt haben. Ich sehe sie aber beide auf der 10. Mir ist das nicht so ganz klar. Man hat für mich den komplettesten Neuner der Welt, wenn Harry Kane jetzt nicht geht und man das ganz umbaut. Ich sehe dann ehrlich gesagt genau ein System in meinem Kopf, eine Grundordnung, die passen würde, 3-4-2-1, wo man wirklich zwei Zehner machen kann und zwei können die Außenbahn hoch und runter rennen. Da sehe ich aber dann wieder gar nicht. Ich sehe Olise nicht, Wingback, Schienenspieler wird das ja genannt. Da sehe ich Olise nicht, da sehe ich Sané nicht, da sehe ich Gnabry nicht. Mir ist das nicht so ganz klar, wie man die zwei mit hochbegabtesten Zehner der Welt haben will. Oder spielt man dann 4-1-4-1, das wäre noch das andere. Da kann aber, glaube ich, Kimmich nicht der alleinige Sechser sein. Da wüsste ich mit Rodri nur einen auf der Welt, wo ich sagen würde, der kann alleine den Staubsauger hinter den zwei Zehnern spielen.
Felix, hattest du jemals einen Wingback oder einen Schienenspieler in deinen Mannschaften?
Ich hatte wenig Schienenspieler. Okay. Immer mit oftmals halt mit Außenverteidigern gespielt, die gerne nach vorne laufen durften, um dann halt letztendlich den Ball auch
ins Zentrum zu bringen. Danke für die Übersetzung.
Ja,
wir müssen generationenübergreifend hier unsere Zuschauer mitnehmen, weißt du?
Naja, also wie gesagt, ich sehe diese Hybriden, also gerade mit einer der geldigsten Vereine der Welt ist gerade auf der Suche, Manchester United. Ruben Amorim, der Trainer dort, er sagt ganz klar, ich brauche meine Männer auf den Außen. Thomas Tuchel hat das bei Chelsea super gemacht, aber im Kern, irgendwie der Gedanke, dass Wirtz zu Musiala auch noch dazu zu den Bayern kommt, da würde ich erstmal sagen Chapeau. Und dann würde ich mich fragen, oh mein Gott, wie soll Kompanie das denn in eine Form gießen, wo beide sich so gut ausleben können wie möglich?
Trotzdem, also jetzt, das ist die sportliche Diskussion, ob die beiden da zusammenpassen, welches System man finden müsste. Mich interessiert, weil der Max jetzt da ist, eben eher dieses, was macht das eigentlich, wenn ein Karl-Heinz Rummenigge öffentlich sagt, den müssen wir natürlich holen. Das ist ja logisch, wenn Uli Hoeneß davon träumt und er liest das und denkt, ja, da schreiben die mir aber schön was ins Aufgabenheft hier. Ich soll das Festgeldkonto nicht anpacken, ich soll einsparen, aber das wünschen sich die hohen Herren schon. Das ist ja schon eine schwierige Aufgabe.
Würde ich sagen, also den öffentlichen Druck zumindest. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass Max dann mal zum Telefonhörer greift und fragt, Mensch, warum macht ihr das? Seid ihr schon einen Schritt weiter? Habt ihr schon weitere Gespräche geführt? Deswegen ziehe ich jetzt noch mal die Frage nach. Kommt Wirtz im Sommer oder nicht?
Ich glaube, die Frage nach dem Bericht, den ich gerade zu beantworten habe und zu bearbeiten habe, stellt sich gerade gar nicht. Also wir haben ein paar Themen, die haben wir jetzt hinreichend, glaube ich, diskutiert und besprochen. Wir haben Gedanken, wir haben einen Plan für den Sommer. Und wie gesagt, wir müssen schauen, dass wir ein paar Dinge umsetzen. Und dann werden wir auch transferieren im Sommer, aber erstmal gilt es eben, unsere Hausaufgaben zu machen.
Das ist schon eine Arbeitsanweisung, wenn Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sagen.
Ich glaube, wenn ich jetzt, also ich würde es jetzt einfach mal jetzt als, ja, ich würde es glaube ich einfach mal sagen, dass sowohl Kalle als auch Uli natürlich immer gern die besten Deutschen beim FC Bayern haben. Also ich glaube, das ist der Historie, seitdem ich über Fußball verstehe, wenn ein Spieler in Deutschland herausragt, dann möchte der FC Bayern immer diese Spieler haben. Aber es gibt Fragen, es gibt finanzielle Fragen, aber wie gesagt, die stellen sich für mich jetzt gerade gar nicht. Ich habe es nicht als Arbeitsauftrag verstanden, muss ich ehrlicherweise so sagen. Dafür gibt die Gespräche halt intern auch anders und die werden natürlich nicht hier alle kommuniziert. Deswegen, da gibt es für mich jetzt keinen großen Arbeitsauftrag, sondern ich habe meinen Auftrag und das Aufgabenbuch ist relativ gefüllt, aber eben also nicht unmöglich.
Es wird ein arbeitsreicher Sommer mit der Club-WM und eben dem Transferfenster, aber vorher steht ja noch dieser Traum vom Finale daheim. Und der lebt ja, wenn man die nächste und die übernächste Woche übersteht. Und die Frage ist, wie geht das? Was kann da überhaupt noch aufs Feld geschickt werden, Ruth? Ne?
Frage, wer da jetzt an Wichtigkeit wieder übernimmt. Und natürlich rückt da jetzt nach der Verletzung von Jamal Musiala Thomas Müller einmal mehr in den Fokus. Er hatte ja wirklich deutlich reduzierte Einsatzzeiten in den letzten Jahren. Das hat man sehen können. In diesem Jahr hat er ja nur 3-mal durchgespielt, 1 Tor gemacht. Also das ist auf dem Papier nicht das, was er sich selbst vorstellt. Aber jetzt, und da nehme ich jetzt Effe mit rein, der sich nämlich schon mal überlegt hat, wie denn die Aufstellung gegen Inter Mailand im Champions-League-Viertelfinale zu Hause aussehen könnte, da glaubt unser Stefan nämlich, dass Thomas Müller genau auf diese Position hinter Harry Kane rücken könnte. Also er das übernimmt. Wir sehen Stanisic, das hatten wir gegen Augsburg auch schon so. Also Verteidiger, dann Goretzka wieder rein für Palinja und dann eben Müller auf der 10 und Sané Olysee auf den Schienen, ne, wie wir es hatten. Demnach, Effe, gerne deine Erklärung dazu. Warum wird Thomas Müller jetzt zum Saisonendspurt nochmal richtig wichtig?
Ja, weil Musiala halt verletzt ist.
Bravo!
Die Erklärung hat sich auch schon.
Bitte? Nein, weil er natürlich diese Rolle ja schon, wie viele Jahre, 17 Jahre, glaube ich, ausgefüllt hat, genau diese oder eben über die Außenbahn. Aber ich glaube nicht, dass es über die Außenbahn offensiv Veränderungen geben wird. Ich würde es mir wünschen. Und das gar nicht vom Herzen, sondern weil er so on fire ist und ich würde ihn da wirklich stellen.
Aber könnte man auch aus deiner Sicht anders spielen, wenn man zum Beispiel Sané auf die 10 stellt?
Genau, Gnabry auf die Außenbahn, da gibt es natürlich noch Möglichkeiten, so ist es ja jetzt nicht. Goretzka ist fit, wird spielen. Jetzt war die Überlegung, eventuell Palinja nochmal einzubauen, aber es gibt ja noch ein zweites Spiel, was auch nochmal hart wird in Mailand. Und ich glaube, diese Mannschaft so aufs Feld zu schicken beim Heimspiel ist richtig. Viele haben gesagt, ja, Palinja doch, ne, mit 3 Sechsern, mit Kimmich und Goretzka dazu. Das ist kein gutes Zeichen beim Heimspiel. im eigenen Stadion, das wäre nicht gut, das kannst du ändern im zweiten, das wäre meine Aufstellung. Ja, gucken wir, ob Thomas spielt. Ich wünsche es mir. Ja, das war jetzt. Das
wäre ja auch eine Pointe, ne? Wenn er dann irgendwie noch ein wichtiges Tor macht, irgendwie für die Bayern. Irgendwie
erwartet ja, also das Spiel passt. Wird ja nicht in München entschieden, das ist ja klar.
Das
ist ja
noch schon. Das Spiel wird in München entschieden, das Duell gegen Inter Mailand mit Hin- und Rückspiel. Das wollte ich dir nur. Oh
Gott. So was lernt man in der Journalistenschule. Nein, ich rede anders. Das Spiel wird in München nicht entschieden. Es gibt ein Ergebnis, entschieden wird das in Mailand. So reden
Frage, wir. Knirscht es zwischen euch beiden gerade?
Ja, das ist also. Das ist eine Fehlinterpretation.
Okay. Das kommt über die Medien.
Ja, genau.
Ich finde, wenn ich mir die Ausstellung anschaue, da wo ich mit den vorne diese Frage finde ich hochinteressant. Ich glaube auch, wenn sie jetzt wenigstens das Glück hätten, dass das Hinspiel auswärts wäre, dann fände ich diese Variante Goretzka als der Aushilfszehner vielleicht sozusagen, Palinja und Kimmich, die das Zentrum schließen, sehr interessant. Ich glaube auch zu Hause geht das einfach nicht. Hinten, da muss ich echt sagen, da blutet mir das Herz aus Bayern-Sicht, weil ich finde, man hat sich da so eine geile Truppe zusammengebaut. Und jetzt ist ja wirklich alles schiefgegangen. Ito hat nur Verletzungspech, der wäre links hinten sicher eine tolle Variante. Stanisic, glaube ich, fühlt sich dann auch rechts wohler, wo man auch schon umbauen muss mit Leimer. Ich glaube, das hinten wird wirklich, das wird der Knackpunkt. Da kann man nur hoffen, dass die alle auf Top-Niveau abliefern. Kim und Dyer wahrscheinlich noch getauscht. Dyer kennt, glaube ich, auch als Rechtsfuß links innen ganz gut die Rolle. Aber es ist wahrscheinlich, ich wäre auf die Aufstellung im Leben nicht gekommen, wenn ich im August, als der Kader stand, drauf geschaut hätte. Das finde ich dann immer sehr, sehr schade. Ein Problem, was wir im Fußball dauernd haben, dass die besten Spieler oft nicht mehr fit sind.
Also wenn Thomas Müller 2 Tore schießt oder 2 auflegt, dann können die hinten fast spielen, wie sie wollen. Also ich glaube, dass Thomas Müller extra motiviert sein wird nochmal, um jetzt nochmal wirklich zu zeigen, so, ich gebe alles für meinen Herzensverein und ich glaube auch, dass das mit dem Gegner etwas macht. Thomas Müller mit seiner Unberechenbarkeit stellt die schon vor Aufgaben. Und ich meine, Jan Sommer und Pavard, die ja bei Inter Mailand spielen, die wissen dann schon, was auf sie zukommt. Die haben lange genug mit ihm gespielt und trainiert.
Felix, würdest du so spielen, wie der Stefan das aufgezeichnet hat, oder hast du da Kritik?
Nein, ich mache mir keine Gedanken, wie ich spielen würde, weil die Entscheidung wird von mir nie verlangt. Insofern gucke ich mir lieber das an, was jetzt andere glauben, was da richtig oder wichtig wäre. Das ist von außen jetzt schwer zu beurteilen, wenn man eben die Spieler nicht im Training sieht. Ich muss ja nicht wissen, wie ist jemand drauf, ne? Wie fühlt er sich oder so. Aber ich glaube schon, dass eben Thomas Müller eine gute Variante für die Partie jetzt wäre. Ganz einfach, weil er eben von der Persönlichkeit her noch was ganz anderes mitbringt in so einem wichtigen Spiel wie Champions League, wo es ums Weiterkommen geht. Und da glaube ich, dass die Persönlichkeit mehr wiegt als die Fähigkeiten, die er dann mit einbringt.
Und ich glaube auch, dass das was mit dem Publikum machen würde. Genau. Wenn er da aufläuft von der ersten Minute an.
Ganz bestimmt, ja.
Wird von der Stimmung außergewöhnlich dann sein.
Ja. Gerade jetzt also große Verletzungssorgen, diese 5 Verletzten. Dazu noch mit Pavlovic, jemand, den das Pfeifersche Drüsenfieber erwischt hat. Wie ist da eigentlich der Stand? Habe ich schon länger nichts mehr gehört.
Der trainiert jetzt, wird wieder rangeführt. Wir hoffen, dass er gegen Dortmund wieder im Kader sein kann. Dann könnte er zumindest im Rückspiel auch eine Option sein. Gott sei Dank ist da Licht am Ende des Tunnels. Das andere ist natürlich schon extrem ärgerlich. Also die Länderspielreisen ist immer eine Gefahr, wo du als Verein zu Hause sitzt und hoffst und betest. Dann gibt es Spiele, die sind überflüssiger. Die hätte man sich sparen können. Wenn ich jetzt an Kanada um den 3. Platz spiele gegen USA, Entschuldigung, interessiert keinen, ob du 3. oder 4. wirst. Und dann eben diese dramatische Verletzung von Fonsi rauskommt. Upa, der im Länderspiel mit Frankreich dann diese Verletzung hat. Das trifft uns schon sehr. Dann hast du hier Rocky, wo man sagen kann, okay, man hat ja einen Kader, wo man sagen kann, man kann Dinge zumindest versuchen aufzufangen. Den erleidet dann das Schicksal, dass er sich zum 3. Mal den Mittelfuß bricht, was dramatisch ist, aber Gott sei Dank, so wie es aussieht, gut ausgehen wird. Also er kommt wieder. Und dann zum allen noch obendrauf, schon mal am Freitag. Hat uns extrem getroffen. Aber wir sitzen dann in der Kabine zusammen und dann ist eben auch, wo Vini dann zusammensitzt, sagt er zu, okay Männer, es ist echt
die Situation.
Bescheiden.
Aber wir haben jetzt unsere Jungs, wir haben einen Kader und da müssen wir jetzt gemeinsam als Gruppe. Und nochmal, Thomas ist genau dafür, und das ist ja jetzt, wir machen einen Abgesang, aber erst bitte im Sommer, weil genau jetzt Thomas eben eine extreme Wichtigkeit für uns hat. Er hatte sie immer und er wird sie auch weiter haben. Und das demotiviert ist, ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel gesehen, wo der nicht motiviert war, aber egal
jetzt
gegen
wen. Ein bisschen mehr.
Und dass er natürlich jetzt auch allen zeigen will. Und das ist ja auch gut so. Das wollen wir ja. Wir wollen ja, dass Thomas...
Ja, der will ja auch euch zeigen, dass das ein Fehler war, ihm keinen Vertrag zu geben, oder?
Das habe ich... Die Reaktion habe ich schon öfters, wenn man solche Entscheidungen getroffen hat. Aber das ist ja auch schön, wenn ein Spieler genau diese Motivation hat. Aber Thomas bräuchte diese extra Motivation nicht. Das will ich damit sagen.
Und es geht ja nicht nur um die Champions League, sondern es geht auch um die deutsche Meisterschaft. Leverkusen hat wirklich nicht gut gespielt. War eine schwierige Woche mit dem Pokal aus. Dann in der Nachspielzeit in Hoffenheim gerade noch den Dreier gezogen. Und dementsprechend groß war der Jubel bei Xavi Alonso. Auch das, auch dafür braucht ihr möglichst viele von den Verletzten bald wieder zurück, um Leverkusen auf Distanz zu halten. Wir sprechen gleich weiter und Sie haben hoffentlich Glück bei unserem Gewinnspiel. Es geht, wie ich mir habe sagen lassen, um ein Knallergehalt und das muss ziemlich hoch sein. Toi, toi, toi. Kommen Sie doch gerne rein nochmal hier beim Stahlberg Doppelpass mit Heino von Adel und Band, unserer Runde und mit Ruth.
Ich bin nochmal bei Thomas Müller. Wir lösen ja die Frage der Woche auf und blicken da wie immer auch ins Netz. Es gab ja so viele Rückmeldungen, also von ganz, ganz vielen Weggefährten. Wir haben mal so ein paar hier aufgegriffen, zum Beispiel rechts oben Bastian Schweinsteiger, der sagt, Thomas, du hast mit deinem einzigartigen Spielstil und deiner unermüdlichen Leidenschaft den Verein geprägt. Und er sagt, da ist ja am 31.05. auch noch was zu tun in der Allianz Arena. Fände er auf alle Fälle großartig. Philipp Lahm hören wir, nie da, wo man dich erwartete, immer da, wo es zählte. Danke, Raumdeuter. Dann haben wir hier unten Lothar Matthäus, wir haben Franck Ribéry. Ganz oft sehen wir da Legende. Also da war einiges los im Netz und jetzt lösen wir die Frage der Woche auf. Und ja, Max Eberl hatte das schon vermutet. Die Mehrheit sagt, also der Umgang, das Vorgehen des FC Bayern bei Thomas Müller ist stillos und unwürdig. Sind wir bei 75%, war zu Beginn der Sendung allerdings bei 80%. Da ist etwas korrigiert worden, zumindest ein wenig. Und wir hören noch rein ins Dopafon, was Sie gesagt haben, liebe Zuschauer.
So geht man mit einem Thomas Müller nicht um. Er ist eine Vereinslegende, er sitzt nur auf der Bank. Und solange man den Vertrag von Manuel Neuer verlängert, dann hätte man den Müller auch noch ein Jahr spielen lassen können. Das ist eines FC Bayerns nicht würdig.
Ich muss sagen, dass ich dieses Bohai um diesen Abgang wirklich schade finde, denn das wird ihm nicht gerecht. Er wird es auf jeden Fall schaffen, zweimal warm am Tag zu essen, auch nach seiner Karriere und mit Sicherheit irgendwann bei Bayern München in irgendeiner anderen Funktion wieder auftauchen. Deswegen sollte man das nicht so hochhängen.
Ich finde das unmöglich vom FC Bayern, so einen langjährigen guten Spieler nicht den Vertrag verlängert, der alles für den Verein getan hat. Und vor allen Dingen bin ich ein bisschen bei Uli Hoeneß enttäuscht, der ja immer noch das Sagen hat.
Insider. Das ist, war das, was du ungefähr antizipiert hast vorher, sowohl was die Prozentzahlen angeht, als auch die Äußerungen der Fans?
Emotionen, Schmiso hat es ja auch in seinem ersten Statement gesagt, Emotion ist da und es ist alles noch sehr frisch und deswegen ist das zu akzeptieren. Man hat Gründe, die habe ich versucht zu erklären, aber ja. Ratio und Emotionen, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, deswegen...
Absolut. Und es ist mehr als respektabel, dass du wissend, was dich sozusagen erwartet von der Fanmeinung und auch hier in der Runde, dir die Zeit genommen hast und immer noch nimmst, hier die Sicht des Sportvorstandes und damit auch des Vereines zu erklären. Und ich habe es aber vorhin gesagt, ist klar, dieser Traum, Thomas Müller, schießt den FC Bayern zum Champions-League-Sieg in der Allianz Arena. Der lebt natürlich bei vielen Fans, aber es geht eben auch noch um die deutsche Meisterschaft. Und da sah es lange so aus, als ob Leverkusen heute bzw. gestern den entscheidenden Schritt zurückfällt und 8 Punkte dann hinter euch liegt. Das wäre schon sicherlich sowas wie eine Vorentscheidung gewesen. Aber sie haben irgendwie sich noch mal erinnert an die vergangene Saison und gemerkt, Mensch, man kann doch auch in der Nachspielzeit Tore schießen und Spiele gewinnen. Das haben sie geschafft in Heidenheim und dementsprechend waren die Reaktionen.
Sch-
Xabi Alonso bettelt um den Schlusspfiff bei Abstiegskandidat Heidenheim. Ein Sinnbild für Leverkusens derzeitige Verfassung.
Und es ist ein Moment in der Saison. Wir müssen gewinnen. Heute, wir haben gemacht. Nicht den Moment zu fragen, wie. Den Moment zu fragen, was.
Emiliano Buendias später Siegtreffer sorgt für große Erleichterung bei der Werkself. Bayer wahrt seine Mini-Chance im Titelrennen und sorgt zumindest für etwas Wiedergutmachung bei den Fans. Das sah vor ein paar Tagen noch ganz anders aus. Granit Xhakas Disput mit dem eigenen Anhang nach der Pokalpleite in Bielefeld. Momente, wie man sie lange nicht sah beim Doublesieger. Das peinliche Halbfinalaus beim Drittligisten, dazu das deutliche Scheitern in der Champions League gegen die Bayern. Durch das glückliche 1:0 in Heidenheim die Krise gerade noch abgewendet. Und dennoch, es wirkt, als wäre Xabi Alonsos Zauber verflogen.
Und es wirkt so, Stefan, dass sie zwar mit 6 Punkten Abstand noch theoretisch das schaffen könnten, aber die Leistungen geben irgendwie wenig Anlass zur Hoffnung für die, die glauben, dass Leverkusen den Titel verteidigen kann. Oder siehst du es anders?
Das Wichtigste ist ja, dass die Spieler selber dran glauben von Leverkusen. Darum geht das. Und Alonso das auch vorlebt. Ich glaube, nach so einer Niederlage im Pokal gegen Bielefeld, die ja total verdient war, ging es jetzt gegen Heidenheim nur darum, diese Punkte einzufahren, diese 3 Punkte, egal wie. Wir sind im Endspurt einer Saison, wo es nicht mehr um Schönheit oder wie auch immer geht, sondern wirklich nur noch diese Punkte einzusammeln. Das haben sie jetzt geschafft. Und das war wichtig nach dieser Katastrophen-Niederlage gegen Bielefeld, wo jeder gedacht hat, wir fahren eh nach Berlin. Sie sind halt da in dem Spiel dann wirklich gescheitert. Aber sie halten diesen Traum noch am Leben. Ich würde nicht sagen, der Zauber ist verflogen. Das ist halt eine schwierige Phase. Ich glaube, sie haben ein paar Klatschen gekriegt, auch gegen Bayern München in der Champions League im Achtelfinale, wo sie völlig zu Recht ausgeschieden sind. Das war schon mal die erste und jetzt kam die zweite dazu. Aber durch diese Niederlagen oder Ausscheiden im Pokal und Champions League sollten wir nicht das in Frage stellen, was Alonso und Leverkusen uns seit 1,5 Jahren anbietet, nämlich herausragenden Fußball bis auf wenige Ausnahmen.
Fehlt Flo Wirps so stark oder kann man es nicht an dieser Personalie festmachen?
Ja gut, man muss ja die gesamte Saison sehen. Insofern würde ich jetzt nicht sagen, das liegt jetzt am Ausfall von einem Spieler, sondern das ist ein normales Geschäft. Ne? Sie waren letzte Saison im Grunde bei 100%. Da hat alles funktioniert, egal was sie gemacht haben. Es hat alles geklappt. Und das ist jetzt eine neue Saison. Der Erfolg hinterlässt seine Spuren. Da gibt es den schönen Satz, Disziplin bringt Erfolg. Erfolg zerstört Disziplin. Und dementsprechend sind jetzt so Auftritte wie halt in Bielefeld zu sehen.
Ich zahle mal die 3 Euro.
Okay.
Ja, ist das okay?
Nee. Meine Frau hat mir das nicht gegeben.
Ach, wofür jetzt? Die legt nicht nur den Anzug raus, sondern...
Genau. Auch das Geld.
Richtig, was soll das?
Aber ich muss sagen, der war so gut.
Ja, der ist gut.
Ja, ich hätte ihn dafür nicht bezahlen
lassen. Deswegen wollte ich ja zahlen, weil ich die Weisheit dahinter verstanden. Das ist nämlich genau der Kampf, den Felix offensichtlich immer hatte. Die Disziplin trotzdem, trotz des Erfolges hochzuhalten. Warum ist das so schwierig?
Das ist Schwerstarbeit. Naja gut, weil eben die Erfolge Disziplin zerstören. Wenn jemand erfolgreich ist, ist er nicht nur selbstbewusst, manchmal überschätzt er sich dann auch. Und von daher ist dann schwierig, grundsätzliche Dinge wieder umzusetzen.
Hast du das selbst auch erlebt? Du warst ja auch
erfolgreich. Ja, selbstverständlich, ja klar.
Ja, musstest dich selber sozusagen in den Allerwertesten treten?
Na, ich war auch durchgeknallt, also das bleibt ja nie aus.
Ne? Was heißt denn wahr?
Ja. Die Zeiten sind vorbei. Da habe ich ja auch draus gelernt.
Also ich finde es gut, die Frage zu stellen, aber zu sagen, der Alonso-Zauber wäre verflogen, das würde ich sogar ehrlich gesagt nicht nur verneinen, sondern als respektlos empfinden. Wenn die normal zu Ende spielen, die Saison, werden sie einer der besten Vizemeister aller Zeiten. Ich meine, das ist Tuchels Dortmund mit 78 Punkten oder so, das weiß ich jetzt nicht ganz sicher. Wo kommt das her? Die haben letztes Jahr 90 von 102 möglichen geholt. 90, das ist abstrus, wenn ich da richtig bin, ist, glaube ich, der Einzige, der besser war, Jupp Heynckes mit 91 in der legendären Trippelsaison 2013. Sie jetzt immer daran zu messen, das ist ja völlig vermessen, weil die haben ja jetzt nicht 10 Jahre lang sich den besten Kader hingebaut, sondern sie haben eine sehr geile Idee gehabt, sie haben den idealen Trainer gefunden, den wollte Real Madrid haben, ich glaube, Real Madrid will den immer noch haben, mal gucken, wie sie jetzt mit Don Carlo dann auseinandergehen.
Bayern war auch mal interessiert, würde ich denken. So.
Und jetzt, wenn wir einen Strich drunter machen, werden sie einer der besten Vizemeister aller Zeiten. Es sei denn, die Bayern machen noch was ganz Wildes, was ich mir seit Augsburg nicht mehr vorstellen kann, ehrlich gesagt. Das war so für mich die endgültige Prüfung vor diesem Interspiel, dass man das jetzt so hinbekommen hat. Dann sind sie in einem Halbfinale. Ja, was wirklich schlecht war, was aber auch eine der geilsten Geschichten der letzten Jahre war, dass Bielefeld auf der Alm alles reinhaut und dieses Leverkusen dann ja, ehrlich gesagt, nicht nur bezwingt, sondern fast dominiert. Aber Pokal-Halbfinale, ein Aus gegen extrem gute Bayern in der Champions League und ein sehr starker Vizemeister. Also wenn das verflogener Glanz ist, dann haben aber außer den Bayern und Leverkusen 16 Teams ein sehr großes Problem in der Bundesliga, wenn das der Maßstab ist.
Ja, da hast du schon recht. Wie erklärst du dir das eigentlich, dass die Arminia ja das Ding nicht nur gezogen hat, sondern auch die bessere Mannschaft war?
Das ist eine gute Frage. Also natürlich war die Leistung von Leverkusen, ich fand sie gegen Bochum schon nicht besonders stark, weil gegen eine Mannschaft wie Bochum, die ja schon mit dem Abstieg zu kämpfen hat, hat Leverkusen sehr spielerisch sehr wenig angeboten, auch durch den Ausfall von Wirtz, aber auch gegen den Ball fand ich sie lange nicht so stark wie mit Florian Wirtz. Und das Spiel gegen die Arminia, ja, das ist halt Fußballromantiker pur, ne? Das ist ja genau mein Fachgebiet, liebe ich ja. Und die Arminia hat es halt zu Hause auf der Alm gegen den vierten Bundesligisten wieder mal geschafft, dieses Kämpferische einfach auf den Platz zu kriegen. Die haben sich die Standards von Augsburg gegen Leverkusen angeschaut und so fällt ja auch dann das 2:1 und das ist halt einstudiert und Leverkusen ist da ein bisschen schläfrig und so gehen sie vor der Halbzeit in Führung. Ich habe zu meiner Freundin auf der Couch gesagt, wenn das 1:1 in die Verlängerung geht, dann werden sie es verlieren, Arminia. Haben sie aber nicht, weil sie haben noch eins nachgelegt und Leverkusen viel zu schläfrig in diesem Moment und damit auch verdient ausgeschieden. Also die Arminia hat da noch ein paar Chancen, Leverkusen hatte wenig Chancen, sehr wenig.
Wir gucken mal auf das Tor von gestern. Heidenheim in der Nachspielzeit, Buendia. Hast du noch dran geglaubt? Die waren ja, also chancenmäßig, X-Goals-mäßig waren die ja nirgends eigentlich Leverkusen in den 90 Minuten.
Sie hatten ja eine gute Phase, Heidenheim, ja, haben Punkte gesammelt gegen den Abstieg, haben sich dann hochgeschossen, mehr oder weniger auf den Relegationsplatz. Das war gestern eine Niederlage, die extrem wehtut, weil Heidenheim besser war. Das ganze Spiel über und dann stehst du am Spielfeldrand nach 90 plus und denkst, wie haben wir bitte schön dieses Spiel verloren? Für Leverkusen natürlich wichtig, um das Rennen oben noch spannend zu halten. Für Heidenheim finde ich aber von der Art und Weise, wie sie gespielt haben, wir müssen weiter so machen, dann können wir den Abstieg vielleicht noch verhindern. Also die Art und Weise war gut von Heidenheim. Sie müssen, also diese Niederlage darf ihnen jetzt nicht diesen Schuss geben, wo sie wirklich sagen, jetzt sind wir raus aus der Bundesliga. Nein, dieses Spiel muss ihnen nochmal die Motivation geben. Wenn wir so weiterspielen, haben wir die realistische Möglichkeit, in der Bundesliga nochmal zu bleiben.
Ich will ganz kurz noch anschließen, wenn ich darf. Für alle, die das Spiel nicht gesehen haben, das war der erste vernünftige Torschuss von Bayer Leverkusen. Ne?
Ja, es war ja auch 1,6 zu 0,5 X-Goals am Ende des Spiels.
Verrückt.
Also,
verrückt,
das ist Heidenheim hätte das gewinnen müssen.
Hätten sie gewinnen müssen und deswegen finde ich die Frage, ob Leverkusen ein bisschen entzaubert ist, schon ein bisschen berechtigt, weil also auch wenn dein Spiel sehr von einem Schlüsselspieler abhängt mit Florian Wirtz, der natürlich herausragend ist und der jede Mannschaft besser machen kann und machen wird, darfst du gegen einen der Letztplatziertesten in der Bundesliga nicht so auftreten. Du darfst dich nicht herspielen lassen in der Art und Weise, dass die 5-6 Chancen haben und wenn die einen ordentlichen Stürmer vorne drin haben, der diese Chancen verwertet, auch hier mit 2-0 in Führung gehen, weil dann bringt ihnen das späte Tor nämlich gar nichts mehr.
Darfst du im Kleinen nicht, aber im Grunde ist es, ich finde bei Leverkusen ja immer die gleiche Geschichte. Für mich ist Fußball viel so ein Thema, wer kriegt dem anderen seine Idee, das, was er haben will, aus dem Spiel mehr aufgezwungen. Ja. Und gerade letztes Jahr hatte Leverkusen einen Lauf, die haben alle anderen einfach hergespielt. Da ging es gar nicht mehr um die Frage, kann ich die in Zweikämpfe verwickeln? Die waren so gut und so schnell und so selbstsicher. Und wenn es dann mal schlecht lief, haben sie trotzdem noch 3 Tore in der Nachspielzeit gefühlt gemacht, dass sich die Frage gar nicht gestellt hat. Jetzt ist es halt gerade so, das ist so meine Außensicht, spielerisch haben sie die Selbstverständlichkeit gerade gar nicht. Das liegt sicher an Wirtz, das liegt aber auch ein paar, zum Beispiel diese Konstellation im Mittelfeld, Garcia, Xhaka, ist das nicht zugleich? Ist sowas wie Xhaka und der Arbeiter Andrich nicht die bessere Mischung sozusagen? Sie haben die spielerische Selbstverständlichkeit nicht und was musst du dann machen? Dann musst du sagen, okay, dann nehme ich zumindest, wenn ich dem Gegner mein Spiel nicht aufdrücken kann, dann nehme ich das an, was der Gegner machen will und mache das noch besser. Weil am Ende hat Leverkusen ja auch auf der Alm wenn sie es durchziehen, immer noch die viel besseren Zweikämpfer als Bielefeld. Sie können die besseren langen Bälle spielen und alles. Und das kriegen sie gerade, glaube ich, einfach nicht hin.
Aber manchmal ist es nicht so einfach, wenn man da unten auf dem Platz steht. Wenn man oben irgendwo oben sitzt, ist es immer relativ einfach. Wir haben auch mit Bayern München so Spiele drin gehabt, wo man gesagt hat, du hast keine Erklärung für diese Niederlage. Es war einfach ein rabenschwarzer Tag.
Nein, also
das hatten wir auch. Mit Bayern haben wir mal im Pokal übrigens gegen Magdeburg gespielt. Ja, und da gab es eine Erklärung, weil ich war verletzt.
Aber ich wusste, dass so eine Pointe kommt.
Die Bayern haben in deiner Zeit nie ein Spiel mit dir verloren, glaube ich.
Natürlich haben wir Spiele verloren. Und manche auch zu Recht. Und auch mal völlig, wo wir wirklich...
Und du warst auch mal schlecht wahrscheinlich sogar.
Natürlich war ich schlecht, nicht nur einmal. Gut. Also das ist ja auch klar. Obwohl ich muss kurz überlegen, aber stimmt. Nein, manchmal hast du so Spiele drin, das tut natürlich weh. Aber wenn du selber nicht... Du stehst auf dem Platz, Felix. Und es läuft 90 Minuten nicht und du guckst dich nur an, du kriegst diesen Push nicht rein, dann gehst du auch gegen Bielefeld unter oder verlierst Verdienst.
Ich bin auch gegen Geislingen ausgeschieden aus dem DFB-Pokal.
Warst auch verletzt?
Nee, ich war nicht verletzt.
Ja, noch schlimmer.
Ich war schlecht.
Das war mit dem HSV, oder?
Mit dem HSV, ja.
Mit dem HSV gegen den SC Geislingen. Kenne ich zufälligerweise, kommt aus meiner Heimat. Im Aufstieg der Schwäbischen Alb. Und wir kommen gleich noch zur Alm. Zu Bielefeld, da wollen wir nochmal die Stimmung ein paar Tage nach diesem ganzen Wahnsinn da abfragen. Aber Ruth, du hast nochmal ein bisschen unsere Rubrik Weiße Weste, die Torwartleistungen, die sind bei uns ja bares Geld wert.
Das ist richtig. Also Torhüterleistungen werden bei uns gerankt. Wer hat ein 1:0-Spiel erzielt als Keeper? Da sind wir jetzt allerdings hier noch im März. Also das von Leverkusen zählt da jetzt erstmal hier nicht mit rein. Im März gab es nämlich 17 weiße Westen und Peter Gulaschi von RB Leipzig liegt da ganz oben mit insgesamt 13 weißen Westen, also 13:0-Spielen. Da waren aber auch einige 0:0-Spiele dabei. Das Ganze hat den Trainerwechsel bei Leipzig nicht verhindern können, aber er führt zumindest dieses Ranking an und damit gibt es 850 Euro noch zusätzlich ins Phrasenschwein. Also vielen Dank an Schöner Wohnen Polarweiß. Und jetzt hören wir kurz noch unseren Sportwettpartner mit wenigen Sekunden und dann schalten wir zum Pokal-Überraschungsfinalisten.
Ja, da sind wir schon wieder zurück bei uns in der Runde. Wie ist das eigentlich? Letzte Saison ist Leverkusen immer vorweg gelaufen. Der FC Bayern hat versucht, die noch irgendwie einzuholen. Dieses Jahr ist es andersrum. Wie gut und wie sicher bist du dir vom Gefühl her, dass ihr weiter vorlegt, dass ihr marschiert, dass euch nicht nochmal irgendwie, du hast glaube ich gesagt, jetzt nach Augsburg, das war das Letzte, wo ich gedacht habe, da könnte nochmal was passieren, dass eben nichts mehr passiert.
Wir müssen schon unser Optimum auch in der Bundesliga immer wieder bringen, also zu glauben, war da schon wieder Thematik, gratuliert schon zur Meisterschaft. Jetzt bin ich noch nicht so oft deutscher Meister geworden und kann das nicht fühlen, aber mir war schon immer klar, weil Leverkusen und ich, gerade richtigerweise angesprochen, wenn Leverkusen diese Mannschaft behält, wenn sie diesen Trainer behält und dann mit Intelligenten, dann sind die auf die nächsten Jahre schon der ernsthafteste Konkurrent, der Bayern München immer wieder gefährlich werden kann.
Da wird jetzt gerade in Dortmund applaudiert.
Ja, ich glaube auch. Habe ich schon wieder irgendwo Kritik gesät? deswegen, ich habe da allerhöchsten Respekt und wir müssen unsere Punkte machen, einfach um die Meisterschaft einzufahren. Wir haben eine Phase gehabt mit den Spielen Bochum und Union, wo wir ein bisschen was haben liegen lassen. Jetzt hat Leverkusen auch verloren, aber wir hätten gern, dann hätten wir nämlich jetzt die 9 Punkte, das wissen wir. Jetzt sind 6. Wir wollen weiter diesen Vorsprung behalten, damit es eben keine Luft mehr dran gibt. Deswegen war das Spiel in Augsburg für uns auch extrem wichtig und wir haben das so angegangen, als wie ein Champions-League-Spiel, weil wir wollten vorlegen.
Und nächsten Samstag zwischen Inter, Borussia Dortmund.
Genau. Die sind zwischen Barcelona.
Ja, natürlich. Die wollen natürlich dann zeigen, dass sie potenziell wieder die Nummer 2 werden können hinter dem FC Bayern und dass es eben nicht Leverkusen ist auf Dauer. Das ist das, was du angesprochen hast. Aber wir haben ja festgestellt, wir sind alle irgendwo ein bisschen Fußballromantiker. Und das war einfach ein romantisches Ding, dass Bielefeld schon wieder einen Bundesligisten und nicht irgendeinen, sondern den Double-Gewinner rausgehauen hat. Und deswegen schalten wir jetzt mal nach Bielefeld zu einem Mann, den du ganz gut kennst, weil der Spieler war bei dir in Stuttgart und in Frankfurt. Michael Mutzel, der Sportgeschäftsführer von Arminia Bielefeld, ist uns zugeschaltet und wir sehen nochmal diese wunderbaren Bilder und grüßen erstmal nach Bielefeld. Michael, schön, dass du dir Zeit nimmst.
Hallo in die Runde, hallo.
Ihr habt ja ordentlich gefeiert mit den Fans im Café Europa. Das hat mittlerweile ganz Deutschland kennengelernt. Wunderbare Stimmung, die Mannschaft war dabei. Der Traum von Berlin ist wahr geworden. Inzwischen hat euch aber der Alltag wieder. Wie ist es denn mit der Euphorie in Bielefeld rund um die Mannschaft, rund um den Verein vor diesem Pokalfinale im Mai? Wie habt ihr das Ganze weggesteckt, verarbeitet, verkraftet?
Also direkt nach dem Spiel war es schon wirklich unglaublich. Ich glaube, ich habe noch nie so viele erwachsene Menschen weinen sehen. Da waren so viele Emotionen im Spiel, weil wir diese Sensation geschafft haben. Was aber jetzt in dem Fall gut war, dass wir jetzt am Samstag schon ein wichtiges Spiel hatten gegen Alemannia Aachen. Und wir hatten die Aufgabe, die Mannschaft dann auch schnell einzufangen und auf das Ligaspiel vorzubereiten. Und jetzt haben wir gestern auch noch einen 1-0-Sieg in Aachen gelandet. Deswegen war es eine perfekte Woche und wir reiten gerade so ein bisschen auf einer Welle. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und Bielefeld, ganz Bielefeld freut sich schon aufs Pokalfinale. Und ich glaube, auch die halbe Stadt hat schon Tickets gebucht.
Ja, du hast recht. Es geht ja vor allem darum, in die zweite Liga aufzusteigen. Ihr habt durch den Sieg gegen Aachen, seid ihr auf Position 3. Wie kriegt ihr das hin, sozusagen den Fokus auf die Liga und trotzdem diesen Traum Berlin im Hinterkopf zu haben und fokussiert zu bleiben?
Ich hatte das Gefühl, dass für die Spieler diese Pokalspiele einfach was extrem Besonderes sind. Das war nochmal eine andere Atmosphäre. Man ist immer klarer Außenseiter gewesen gegen die ganzen Bundesligisten. Und man wurde da auch ein bisschen getragen. Ich hatte auch das Gefühl, die Spieler waren schon immer 2 Tage vorher am Lächeln, weil sie genau wussten, es kommt wieder so ein Highlight-Spiel. Und wir haben einen relativ breiten Kader. Also wir konnten dann auch zum Wochenende hin immer mal 3-4 Positionen tauschen, dass die Jungs auch fit sind. Und deswegen, es ist, man muss das ganz gut dosieren, aber es ist ganz gut gelungen, eigentlich beide Wettbewerbe zu meistern. Jetzt haben wir aber noch die letzten 7 Wochen, in denen es eigentlich um alles geht. Und wir wollen natürlich maximal erfolgreich sein. Und am besten aufsteigen und den Pokal gewinnen, klar.
Konntet ihr schon alle Kartenanfragen in der Geschäftsstelle bearbeiten für Berlin? Oder was ist da über euch hereingebrochen?
Ja, das war wirklich unglaublich. Also sowohl diese T-Shirts, die wir da jetzt verkauft haben, als auch Ticketanfragen. Jetzt müssen wir ja auch die Orga für Berlin dann meistern. Ein großer Apparat wie die Erstligisten. Hat jeder Mitarbeiter mehr. Aber für uns ist das natürlich ein sensationeller Erfolg und man muss ein bisschen mehr arbeiten, aber alle freuen sich schon extrem auf dieses Highlight, was dann am 24. Mai stattfindet.
Es war zwischendurch kurz der Ton weg, aber wir haben es dann am Ende doch wieder verstanden, was du gesagt hast. Was ich sehr, sehr nett fand, die Deutsche Bahn hat auch mal was rausgegeben und zwar Folgendes, dass also die Reservierungen für die Strecke Bielefeld-Berlin für das Datum des Pokalfinales um 46.600% gestiegen sind aus Stuttgart. Nicht ganz so intensiv, aber das ist natürlich, Schmizo, du hast das vorhin ja gesagt, diese Romantik, dieses, dass das geht und das ist ja nicht der erste Bundesligist, den sie rausgeworfen haben, sondern in Serie, dass das funktioniert, dass du als Drittligist ins Finale kommst, ist einfach schön. Das macht uns doch den Fußball nach wie vor so herrlich verrückt, wie es dein Kollege Buschi immer sagen würde.
Oh Gott,
nee, bekloppt, sagt der.
Würde er
herrlich
sagen,
bekloppt.
Der würde sicher sagen, am Ende kackt die Ente. Aber das ist ja eigentlich auch egal. was mir so ein bisschen Bauchschmerzen macht, es wäre eigentlich schön, wenn der DFB sagen würde, die Gelegenheit packen wir jetzt und das Pokalfinale spielen wir auf der Alm. Weil
da machst du jetzt aber ein Ding auf hier.
Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass das sehr viel mit diesem ganz besonderen Stadion zu tun hat. Wenn man guckt, wo die Arminia herkommt, in die Bundesliga geschossen, wieder rausgeschossen. Das hätte ganz katastrophal enden können, dieser Durchmarsch nach unten. Wie sie den jetzt gestoppt haben, sie sind, glaube ich, auf dem Relegationsaufstiegsplatz jetzt gerade. Da könnte es ja auch noch Terminschwierigkeiten und so geben. Ich bin sehr gespannt. Wäre ja auch wieder ein tolles Zeichen für die Fans, wenn sie merken, wie viel sie dran mitgewirkt haben sozusagen, dass man auf der Alm diese Sachen geschafft hat. Ich bin sehr gespannt, ob sich das ins deutlich kältere Berliner Olympiastadion so gut transportieren lässt. Aber vielleicht kommt die Pan ja pünktlich, dann sind zumindest alle Fans da, die 46.000%.
Aber das kann natürlich schon sein, dass diese diese Wucht-Pokalfinale, dieser Druck dieses Stadions, dann die großen Gesten, dass das dann so ein Drittligisten vielleicht doch ein bisschen mehr drückt als ein Bundesligisten?
Ja, was Arminia Bielefeld angeht, bin ich ja auch sehr fußballromantisch. Ich bin ja gebürtig aus Westfalen. Ich habe tatsächlich mein erstes Bundesligaspiel auf der Alm gesehen, live. Bielefeld gegen Werder Bremen war das damals.
Und ist das Mikrofon denn an vom Jörg? Sonst gib mal rein. Ja, genau.
Okay.
1-2, check, check.
1-2, check, check.
Ja, jetzt wunderbar. Geht's.
Also wie gesagt, ich bin, was Arminia Bielefeld angeht, sehr fußballromantisch, weil ich habe dort, ich bin Ostwestfale gebürtig und habe dort live mein erstes Bundesligaspiel gesehen, Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen. Das habe ich eben gesagt, jetzt wiederholt. Man muss ja mal sehen, woher Arminia Bielefeld gekommen ist. Als sie in die dritte Liga abgestürzt sind, hatten sie ja quasi gar keine Mannschaft mehr. Die standen ohne Mannschaft da und haben ja jetzt diese Sensationstruppe aufgebaut. Und Schmieso hat natürlich recht. Die haben ihre Spiele gegen die Bundesligisten auf der Alm gewonnen, als Drittligist immer mit Heimrecht. Es gab ja auch Klagen von Bayer Leverkusen über den nicht gewässerten oder falsch gewässerten Rasen, wie auch immer.
Das
war
aber ein bisschen ein Tor, finde
ich. Fand ich auch. Die Tricks sind auch alle legitim, finde ich, wenn es denn überhaupt Tricks sind.
Vor allem, ich glaube aber... Sorry, es war ja gar kein Trick, es wurde regelkonform am Morgen gewässert. Wenn du dich da als Geschäftsführer hinstellst und sagst, wir sind rausgeflogen deswegen, also an Peinlichkeit nicht zu überbieten, meiner Meinung nach.
Da gebe ich dir recht. Und außerdem, wie gesagt, hat Arminia ja überhaupt gar nichts falsch gemacht. Ganz im Gegenteil. Höchst respektabel, was sie da auf die Beine gestellt haben. Ich drücke natürlich die Daumen, dass es vielleicht sogar noch direkt in die zweite Liga zurückgeht. Und ich bin ziemlich sicher, dass der VfB Stuttgart sich nicht sicher sein sollte, dieses Pokalfinale zu gewinnen. Weil gerade diese Euphorie, die in Bielefeld herrscht, ich glaube, das überträgt sich auch auf die Mannschaft.
Jetzt ein Ex-Spieler von dir im Pokalfinale gegen einen Ex-Verein.
Davon gibt es ja bei mehrere.
Ja, ich wollte gerade sagen. Also ein paar hast du schon trainiert in deiner Karriere.
Insofern drücke ich natürlich Michael Mutzel die Daumen. Gar keine Frage, selbstverständlich. Ich bin ja auch ein bisschen ab und zu mal Romantiker, auch wenn ich sachlich eingestellt bin. Aber wer würde nicht halt sich darüber freuen, wenn jetzt die Arminia tatsächlich diese Sensation, das wäre eine neue Sensation, wiederholen könnte. Ne? Von daher für den Fußball wäre es natürlich sinnvoll. Allerdings im Gegensatz zu anderen glaube ich da weniger dran.
Michael, immerhin drückt er die Daumen. Das hilft doch schon, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Trainer, Sie sind natürlich herzlich eingeladen, wenn Sie Lust haben zu kommen. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie auch vor Ort sind. Und dann müssen wir das mit der krassen Außenseite sein. Wir müssen alles damit tun, um das Spiel zu gewinnen. Und unser Trainerteam genauso. Also das kann ich versichern.
Vielen Dank, Michael. Ja.
Nimmst du die Einladung denn an oder überlegst du noch?
Ich freue mich über die Einladung und werde durch mein Büro prüfen lassen, ob der Termin in meinen Terminkalender passt.
Okay. Ja, ich bin hin und her gerissen als ehemaliger VfB-Trainer, Vizemeister mit dem VfB gewesen.
Ja. Also VfB, das habe ich ja auch immer gesagt, das war im Grunde meine schönste Trainerstation. Da war ich ja 3,5 Jahre, da bin ich, das wird auch wenige Leute wissen, Rekordhalter. Es hat kein Trainer beim VfB Stuttgart bisher länger ausgehalten als ich an einem Stück. Und von daher...
Aber Sebastian Hoeneß ist auf einem guten Weg.
Ja, der ist auf einem guten Weg, ja. Aber dennoch bin ich halt immer noch Erster in der Kategorie. Deswegen habe ich sehr gute Erinnerungen an den VfB. Ich drücke auch dem VfB immer insgesamt die Daumen, dass er weiterkommt. Aber in dem Fall, wie gesagt, glaube ich, für den Fußball wäre es natürlich toll, wenn Michael Mutzel seine Jungs so hinkriegt, dass sie auch noch den VfB schlagen würden.
Der Vertreter des Rekordmeisters, Max Eberl, glaubt, dass dieses Pokalfinale wie ausgeht?
Na gut, ihr habt ja gerade immer darüber gesprochen, ihr kennt das ja als Favorit, in so ein Spiel zu gehen. Ich war immer auf der Arminia-Seite, weil das mein Niveau war. Deswegen weiß ich, was da entstehen kann in dieser Mannschaft. Und natürlich Heimspiel, Heimvorteil, Alm ist ein großer Vorteil. Aber ich bin mir relativ sicher, wenn ich so die Bielefelder Menschen gesehen habe, die werden das Olympiastadion zur Alm machen. Und dann wird es ein spannendes Spiel werden. Also ich bin wirklich gespannt und ich habe jetzt... Bis jetzt immer, wenn ich hier war, bezahlen müssen. Und ich möchte auch heute bezahlen. Deswegen sage ich, der Ball ist rund und wir schauen, was dabei rauskommt.
Okay, also das ist mindestens 3 Euro, ja?
Das sind 9 Euro.
Okay.
Das sind 9 Euro.
Rein damit.
Rein damit.
rein damit. Wann ja, dann deine? Sagen wir Dankeschön für die Zeit, Michael Mutzel. Und schön, was die Arminia in dieser Pokalrunde für Sensationen geliefert hat. Und vielleicht ist es ja noch nicht zu Ende. Wir drücken die Daumen, zumindest die, die es nicht mit dem VfB Stuttgart halten, für den Aufstieg sowieso. Und das Pokalfinale wird ein Riesenabenteuer. Liebe Grüße, wir machen eine kurze Unterbrechung. Es gibt nochmal die Chance, das Knallergehalt zu gewinnen. Drückt die Daumen beim Gewinnspiel und wir melden uns gleich wieder hier im Stahlberg. Doppelpass. Willkommen zurück beim Stahlberg Doppelpass am heutigen Sonntag. Hertha-Täten, München und die Situation in der Bundesliga, Kampf um die internationalen Plätze, das ist hochinteressant, rückt alles irgendwie so ein bisschen enger zusammen. Auch der VfB macht sich wieder ein bisschen Hoffnung. Vielleicht erleichtert sie das auch, dass sie wissen, sie haben dieses Pokalfinale gegen den Drittligisten. Das müssten wir eigentlich schaffen. Also Europa ist mit einem Sieg zu schaffen. Vielleicht erleichtert sie das für die Bundesliga. Zumindest konnte man gestern den Eindruck haben, denn der Auftritt in Bochum, der war gut.
Als hätten sie mal kurz auf die Rückspultaste gedrückt. Stuttgart, berauscht von sich selbst, wie zuletzt in der Vizemeistersaison. Nach dem Einzug ins Pokalfinale nun die nächste Gala in Bochum.
Ich muss meiner Mannschaft einfach einen riesen Lob machen. Das war eine emotionale Woche. Natürlich hat uns jetzt im Nachgang dieses Spiel bestimmt sehr geholfen am Mittwoch.
Der Sieg im Pokal-Halbfinale gegen Leipzig für den VfB wie eine Befreiung. Ein nicht unwahrscheinlicher Triumph in Berlin gegen Drittligist Bielefeld und die Europa League wäre schon mal sicher. So lässt es sich ab sofort ohne Druck aufspielen, wie beim souveränen 4:0 in Bochum. Ermedin Demirovic und Nick Woltemade brillieren derzeit so sehr, dass die schwankenden Leistungen von Dennis Undaf oder Chris Führich kaum ins Gewicht fallen. Nach zuvor 6 sieglosen Ligaspielen in Folge der VfB wieder da. In dieser Form ist für Stuttgart vielleicht sogar noch die Champions League drin.
Da klatschen sie, die Zuschauer bei uns mit dem roten Brustring. Felix, ist das möglich? Ich meine, es sind jetzt 6 Punkte und dann sind noch eine ganze Menge Mannschaften dazwischen.
Selbstverständlich ist es möglich. Der VfB hat ja jetzt die letzten Wochen nicht ganz überzeugt, aber ich glaube auch, dass so ein Spiel wie jetzt gegen Leipzig, das Halbfinale, dass sowas ein Auslöser sein kann. Mhm. Das war beeindruckend jetzt in Bochum zum jetzigen Zeitpunkt da so aufzutreten und deutlich zu dominieren. Deswegen kann man oder ist die Möglichkeit sehr gut da, dass der VfB diese Form jetzt bis zum Ende der Saison hält.
Stefan, was ich als Anmoderation zu dem Beitrag gesagt habe, das Wissen um dieses Pokalfinale, erleichtert das Auftreten in der Bundesliga, wie das vielleicht auch jetzt in dem Beitrag so ein bisschen rüberkam für den VfB? Oder ist das so eine Journalistensicht jemand, der keine Ahnung hat und nie auf dem Feld gestanden hat?
Jetzt nimm ihm doch nicht seine Antwort.
Du kannst was Nettes sagen, wenn du willst.
Ah, ja, du bist ja ein wirklich sehr guter Moderator, das muss ich mal sagen.
Mit dem er Spaß macht. Gut auch. Jetzt wieder zum Sportlichen. Nein, das befreit. Da war ja auch Druck drauf. Hm. Halbfinale nicht einfach gegen Leipzig. Ein schwieriges Spiel. Aber sie kommen dann in das Finale. Das befreit. Und ich glaube, das hat man gestern in Bochum gesehen und auch für die letzten Spiele in der Bundesliga. Genauso wie für Dortmund. Dortmund hatte auch ein schwieriges Spiel in Freiburg. Gewinnt das souverän. Auch das kann nochmal so einen Schub geben für den Endspurt. Also es ist mega eng, mega knapp, mega spannend. Mehr geht ja nicht. Ja. Finde ich, im Kampf um Europa. Gladbach ist noch drin, mein alter Verein, unser alter Verein, die heute auch nachlegen, vorlegen können in Pauli. Das ist mega spannend und das wollen wir Zuschauer ja, dass das so spannend
Du war. Hältst es ja ein bisschen mit der Eintracht.
Ja.
Ein bisschen ist untertrieben, ne?
Ja. Ja.
Was hat das dann mit dir gestern gemacht?
Das Spiel gegen Bremen hat einiges mit mir gemacht, war gar nicht das beste Spiel. Aber auch zum Beispiel jetzt, um nochmal zum VfB zu kommen, ich fand das einen sehr starken Auftritt in Bochum und ich bin auch der Meinung, das ist natürlich so ein Brustlöser. Ich finde aber auch die Erwartungen an den VfB, die jetzt natürlich nicht so die Saison spielen, die sie sich vorgenommen hatten, wahrscheinlich ist ein bisschen zu hoch, weil die sind letztes Jahr aus der Relegation Vizemeister geworden, aus dem absoluten Nichts. Klar mit Hoeneß und mit einem wahnsinnigen Spielplan. ich bin sehr gespannt, wo es hingeht. Ich glaube, diese Pokalfinale ist so ein bisschen die Chance, europäisch die Saison zu retten, in Anführungsstrichen. Auch mit diesem Spielmaterial zur Eintracht. Ja, wäre Wahnsinn, wenn die die CL halten, was natürlich nicht unmöglich ist, weil man ist da auf einer super Ausgangsposition. Andererseits ist die Rückrunde von der Eintracht aktuell ja nicht das super Gelbe vom Ei, gegen VfB gewonnen. Ansonsten viele Unentschieden und seit dem Mamouche-Abgang im Sommer schon schwierig.
Ich meine, diese Erwartungen, die du ansprichst für den VfB, das stimmt, das ist vielleicht ein bisschen hoch. Auf der anderen Seite haben wir letzte Saison immer gesagt, ja, Leverkusen spielt einen überragenden Fußball und dann kam gleich der VfB. Also da, ich erinnere mich auch an eine Aussage von Undav, die zwei besten deutschen Mannschaften haben heute gegeneinander gespielt und das war so falsch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht.
Ich erinnere mich noch an Demirovic, der gestern die 3 Tore gemacht hat. Kurz vor Weihnachten hat Stuttgart den FCA mit 3:0 zerlegt und da hat der gesagt, als Augsburger Spieler, ich bin noch nie so hergespielt worden, nicht mal von den Bayern. So, das war ein Wort, da ist sicher auch seine Sympathie mit drin gewesen. Er ist ja dann im Sommer dahin gewechselt aus Augsburg nach Stuttgart. Meine These dazu wäre, ich glaube, dass es die Eintracht ins Ziel bringt. Ich habe das Gefühl, die haben schon diese Härte die letzten Jahre sich erlernt, sage ich mal. Mamouche war sicher ein Risiko. Ich glaube, es wird trotzdem reichen, weil die Konkurrenz von hinten auch nicht so drückt. Ich sehe es bei Gladbach irgendwie nicht so ganz. Das ist eher so ein Bauchgefühl, obwohl die Leistungen ja immer besser werden eigentlich über die Saison. Ich glaube, dass einer von beiden, da Mainz in meinem Gefühl noch rausrutscht aus den Top 4. Mhm. Ich glaube, dass entweder der VfB oder der BVB noch reinrutschen. Und ich fand das gestern sehr, sehr überzeugend vom VfB. Sie hatten diesen Schwung.
Also lass mich mal durchzählen. Bayern, Leverkusen, Frankfurt sagst du und dann kommt Stuttgart oder Dortmund rein. Also Leipzig hast du schon...
Ja, da habe ich gar kein gutes Gefühl. Also wenn man
das gesehen... Der redet über deine Ex-Vereine. Gladbach, traue ich es nicht zu. Leipzig...
Ja, gerade weil Max nicht mehr da ist.
Ach, deswegen.
Das ist ja,
ich verstehe. Oh, ist doch klar. Danke. Was glaubst du denn, wer das da schafft? Wer unter die 4 kommt?
Ich glaube, Schmieser hat es ein bisschen angedeutet, Gladbach wird unterschätzt. Die spielen aber in den letzten Wochen extrem stabil, gewinnen ihre Spiele, haben, finde ich, eine richtig gute Mischung. Und mit dem Kleindienst haben sie natürlich wirklich für mich einen herausragenden Stürmer vorne drin. Kann für mich die Überraschung werden, die auf diesen Platz 4 noch springt. Leipzig würde ich tatsächlich auch nicht ganz abschreiben, weil sie haben natürlich jetzt echt ein kompliziertes Restprogramm noch, Leipzig, das muss ich fairerweise sagen. Aber natürlich haben sie auch jetzt in Anführungsstrichen nur noch die Bundesliga. Und ich weiß ja, wie da der Druck ist, die Champions League zu erreichen. Das ist schon für sie elementar. Also... Bisschen konträr, ich glaube, dass Leipzig oder Gladbach um diesen 4. Platz kämpfen.
Was ja zu deinem Los als Sportvorstand bei Bayern gehört, wenn du dann sagst, Kleindienst, herausragender Stürmer, dann kommt ja direkt meine Frage, wäre das nicht ein Backup für Harry Kane?
Ich habe tatsächlich, als ich in Leipzig tätig war, haben wir über Tim Kleindienst intensivst nachgedacht, ihn dazu zu holen. Und ich finde, dass von Gladbach das ein Riesentransfer war. Heißt nicht automatisch, dass sie...
Konnte ich jetzt meine alte Leier wieder... Es ist
teurer geworden.
Bitte?
Es ist gerade nochmal 20% teurer geworden.
Ja, wir haben erstmal unsere anderen Aufgaben zu erledigen und dann schauen wir, was dazukommen kann.
Aber ist ein toller Stürmer in der Tat und hat, glaube ich, für deine Borussia schon den Unterschied gemacht. Also der Transfer hat irgendwie die ganze Energie in der Truppe verändert, ne?
Also der entscheidende Punkt ist ja erstmal, er ist kein Backup.
Okay.
Also null.
Also du würdest ihm auch abraten, sowas zu machen, wenn er auf die Idee kommen sollte.
Klar, natürlich. Er kommt aus Heidenheim. Ich glaube, in Gladbach war nochmal das nächste Level und für Gladbach so, so wichtig gewesen, diesen kompletten Neuner eben vorne drin zu haben. Jetzt ist er Nationalspieler, deswegen stellt sich die Frage, die du gestellt hast, nicht Backup für Harry Kane.
Aber die Diskussion grundsätzlich, braucht ihr noch einen zweiten Neuner? Als Backup, die bleibt ja. Jetzt kommt Tell wieder zurück, mutmaßlich. Ja, in Tottenham jetzt nicht super gelaufen. Denkt ihr über die Sache weiter nach oder ist das...
Willst du die Sportbild rausholen, mein Interview?
Ich habe
ja das steht ja da drin. Das muss auch eine Antwort gewesen sein. Ja, stand schon drin, dass wir uns darüber natürlich Gedanken machen. Ja. Aber Backup von Harry Kane, das ist jetzt wirklich keine leichte Thematik. Aber wie gesagt, unser Kaderbild sieht ein bisschen größer aus. Das haben wir heute schon ausführlichst diskutiert. Und wie dann die Planspiele sein werden, da haben wir von dir auch formuliert, einiges zu tun im Sommer.
Und es wird ja auch immer, auch von euch natürlich, werden ja auch Namen gespielt für deine Position. Da wird ja schon von Gomez und von Rangnick und ich weiß nicht was gesprochen. Wie ist das eigentlich für dich?
Ich hatte erst, als ich Gomez gelesen habe, gedacht, okay, Backup für Harry.
Ach so. Ja.
Dann habe ich gelesen, es ging um mich auf einmal. Okay. Ja, ist nicht schön, aber natürlich, wenn du bei Bayern arbeitest, weiß ich, dass natürlich das extrem polarisiert und ich mache meinen Job so gut ich es kann, mit aller Kraft, die ich habe, treffe Entscheidungen, von denen wir als Club überzeugt sind. Deswegen, ich kann das von außen nicht beeinflussen. Ich kann das beeinflussen, was ich tue, meine tagtägliche Arbeit. Und das mache ich mit sehr viel Herzblut.
Und du kannst das machen, was du heute gemacht hast, nämlich das, was du denkst, was du fühlst, einfach nach außen zu tragen. Und dann müssen die Menschen damit machen, was sie damit machen wollen.
Genau, so ist es.
Gut, wir haben ein bisschen was ins Schwein geworfen. Wie viel hast du denn eingesammelt bei unseren Zuschauern und Zuschauerinnen?
Wie viel ich eingesammelt
habe? Ja, hast du Spenden?
Ich habe es mir nicht mal jetzt hier mit aufgeschrieben, die Summe. Aber Spenden habe ich dabei, nur nicht die Summe, falls du die jetzt genau...
Nee. Aber ich wollte, also du hast ja immer so ein Gefühl dafür, war es viel oder wenig, waren die Leute heute spendabel?
Was ich auch interessant noch finde, ist, wir haben ja heute sehr viel über den FC Bayern gesprochen und der Doppelpass diskutiert, aber nicht nur über den FC Bayern. Das heißt, der Dopa geht on Tour und da gibt es auch noch jegliche andere Themen, die hier heute vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen sind hier. Aber natürlich gucken wir auch auf die vielen anderen Vereine in der Republik, Vereine. Und deswegen die herzliche Einladung, Doppelpass on Tour, falls Sie mal dabei sein wollen, gerne Tickets holen und spenden natürlich sehr gerne an dieser Stelle. Der Bayern-Fanclub Nabburg in der Oberpfalz. Jützenje Plüme Karnevalsverein aus Düren. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen.
Wie hießen
du kannst
die?
Das besser, oder?
Sag noch mal.
Will da mal helfen? Guck mal. Jützenje?
Ja. Wahrscheinlich.
Jützenje, ne? Okay, jetzt haben wir es. Okay, gut. Ich lerne auch noch dazu. Volker Pullig hat gespendet. Familie Metz aus Lauter. Peter und Clemens. Florian und Hans Greis. SV Proner Wick. Und Altener Homies. Vielen Dank für alle Spenden.
Dankeschön. Damit sind wir durch für heute. Vielen Dank, Max. Vielen Dank, Felix. Vielen Dank euch allen für die Diskussion. Jetzt bekomme ich Blumen. Und jetzt ist die Frage, für wen sind die? Felix,
sieht gut
deine
aus.
Frau hatte gestern Geburtstag. Die hat nicht nur das Geld rausgelegt, sondern dich heute freigegeben. Würdest du ihr den Blumenstrauß von uns mitbringen?
Vielen herzlichen Dank.
Ja, gerne. Dankeschön. Vielen Dank für den Besuch. Nächsten Sonntag wieder. Stahlberg Doppelpass. Wir freuen uns schon drauf. Ich hoffe, Sie auch. Macht es gut. Schönen Sonntag noch. Tschüss.